Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich jetzt im Namen, oder nicht im Namen, sondern in Form von Mike McDaniel und Chris Greer zu dem ein oder anderen Kommentar haben hinreißen lassen im Rahmen der Interviews des Combine. Denn der NFL Combine steht vor der Tür oder er findet gerade statt, wenn ihr das vermutlich hört. Ihr werdet noch ein paar letzte Infos dazu bekommen. Das ist mir letzte Woche tatsächlich nicht eingefallen. Aber wir werden auch über die Interviews oder Teile der Interviews sprechen, die dort vom Head Coach und von unserem General Manager geführt wurden. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tilo ist wieder mit dabei. Moin, Tilo.
Moin, moin. Ja, ich habe richtig Bock. Das wird eine coole Folge, glaube ich. Free Agency ist immer so ein bisschen der Start, ne? Super Bowl ist vorbei und jetzt geht's richtig los. Irgendwie gibt ja viele, die sagen, der Teil der Saison ist irgendwie cooler als der richtige.
Und ja, ich habe tatsächlich, mit wem habe ich denn, mit einem Bekannten hier von meinem WG-Mitbewohner, der spielt tatsächlich auch Football, hat Football gespielt hier in München und wir haben auch so ein bisschen darüber gesprochen und ich meinte so, ja, es ist, die Interaktion ist irgendwie viel, viel größer als unter der Saison, ja, und es ist halt irgendwie jedes Team ist auf einmal wieder hyped, aber jedes Team hat einfach auch nur die Hoffnung, dass es besser wird, ne? So, das ist das, glaube ich, so jeder so, oh ja, das. Bei den Dolphins hält sich dieses Jahr vielleicht etwas in Grenzen, aber schauen wir mal, wie das ist. Und ja, ich verstehe das. Und dann würde ich sagen, was machen wir? Wir gehen auf die News ein. Da haben wir zwei Cuts, die im Raum stehen, beziehungsweise mehr oder weniger schon von den Dolphins bestätigt wurden. Dann geht es rein in die kurz so Rückmeldung zu den Combine-Interviews von Mike McDaniel und Chris Greer. Und dann reden wir kurz über den Combine. Also wir werden nicht im großen Detail drauf eingehen, sondern ich werde zumindest kurz mal sagen, was es da so gibt und worauf ich ab und zu mal so achte. Und dann, das war's schon. Ja, also Tilo kann er sich da natürlich auch sehr, sehr gerne zu äußern. Aber da gibt's im Vorfeld gar nicht so viel zu sagen. Man kann, nächste Woche werden wir vielleicht auf das ein oder andere eingehen, bevor der Free Agency dann im vollen Gange ist und natürlich die Draft Season beginnt. Und wir sprechen über mögliche Free Agent Signings der Miami Dolphins. Weil wir haben letzte Woche über Cut-Kandidaten gesprochen, deswegen sprechen wir diese Woche über Free Agents. Und nächste Woche haben wir nochmal so ein bisschen zum Luft holen, bevor es dann ab dem 11. März richtig losgeht. Und am 11. März beginnt nämlich gar nicht die richtige Signing-Phase, sondern da dürfen die miteinander sprechen. Also dürfen die auch Verträge unterzeichnen. Und innerhalb von 10 Minuten werden Monsterverträge quasi zusammengeschustert. Das ist immer unglaublich. Also wie effizient diese Leute da arbeiten müssen. Zwinky, zwonky. Also das passiert natürlich alles schon vorher. Aber solange du dich nicht erwischen lässt, Grüße gehen raus an Stephen Ross, bekommst du auch keine Strafe. So, das der Vorrede, was euch erwartet. Und wir gehen jetzt einfach rein. Und wir starten mit den News. Die Dolphins haben bekannt gegeben, dass sie mit Start des Ligajahres Emmanuel Ogbah cutten werden. Das war alternativlos. Die Dolphins sparen 13,7 Millionen, haben einen Dead Cap von 4 Millionen. Das, denke ich, war unausweichlich. Was glaubst du, Tilo, wo sehen wir Emmanuel Ogbah?
Kurze Rückfrage. Ich glaube, Ogbah ist schon gecuttet. Also wenn ich das richtig geguckt habe, steht er schon als Deadcap jetzt in Büchern gegenüber von Howard. Vielleicht habe ich das falsch gelesen, aber so bin ich der Meinung, habe ich es vorhin bei Spotrack gelesen, dass Ogbah wirklich schon raus ist. Das ist ja ganz wichtig, wenn man sich so ein bisschen die unseren Cap anguckt, dass sein Geld nämlich schon weg ist und das von Howard erst noch kommt. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ich will nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, so ist es. Ogbah, ja, Gott, keine Ahnung, das wird so ein Journeyman, der wird nicht in der zweiten Welle, wahrscheinlich erst in der dritten Welle irgendwo gehen und dann, bin ich auch irgendwie ziemlich emotionslos, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich der wird irgendwo für 6-7 Millionen unterschreiben, vielleicht, prove it irgendwie und dann, ja.
Du hast tatsächlich recht, also er wurde schon entlassen. Das ist immer so ein bisschen die Vokabulität, die da rauskommt. Da kommen wir nämlich bei Xavier Howard gleich noch zu. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er zu den Vikings geht, weil die Vikings natürlich auf Edge so ein bisschen was verlieren. Und das hat ja unter Brian Flores, der ja dort DC ist, ziemlich gut funktioniert. Das wäre meine Prediction. Aber kommen wir zu dem zweiten Spieler, und zwar Xavier Howard. Und da ist die Tonalität tatsächlich sehr wichtig, weil die Dolphins cutten ihn, ich glaube, mit zum Start des Liga-Jahres irgendwie am 14. März, weil Xavier Howard würde am 15. März einen 3-Millionen-Roster-Bonus bekommen. Den bekommt er dadurch nicht. Der Cut ist aber ein First June Designation Cut oder mit einem Cut mit First June als Designation. Das bedeutet nichts anderes, als dass er dann quasi offiziell gecuttet wird. Er darf jetzt natürlich schon mit den anderen Teams sprechen, das dürfte er sonst nicht. Das bedeutet für die Dolphins, sie werden über 2 Jahre den Dead Cap mit sich herumtragen. Die Situation jetzt ist so, die Dolphins bezahlen nicht diese 3 Millionen, sondern sie haben dieses Jahr 7,4 Millionen Dead Cap und sparen 18,5 Millionen, werden dafür aber nächstes Jahr, wenn ich jetzt richtig informiert bin, einen Dead Cap von 14 Millionen Dollar schlucken dürfen. Das meine ich so gelesen zu haben. Das habe ich mir nämlich jetzt nicht mehr notiert. Ja, aber das haben die Dolphins schon mal gemacht. Und jetzt kann man sich, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, warum müssen die Dolphins das machen? Die Dolphins müssen das machen, weil sie unter den Capspace kommen müssen. Der Xavier Howard Cut bringt uns momentan noch gar nichts. Ja, der macht erst 18,5 Millionen am 1. Juni frei. Aktuell sind die Dolphins aufgrund des erhöhten Capspaces bei einem Minus von 29 Millionen. Ja, also da wird man noch das ein oder andere machen müssen in den nächsten Tagen. Und das wird nach dem Combine passieren. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Auch da werden wir gleich nochmal, oder kann ich noch kurz drauf eingehen, warum ich denke, dass das erst nach dem Combine passieren wird. So, damit, ja, ich denke auch da, Thilo, das war zu erwarten. Ich greife mal ein bisschen vor. Chris Greer sagte auf der Pressekonferenz, dass die Tür für Xavier Howard immer offen steht. Glaubst du, dass wir Xavier Howard nochmal bei den Dolphins sehen werden?
Ja, also ich finde, Xavier Howard und das Ganze, was so drumherum passiert, ist so aus zweierlei Sicht, kann das eine Mahnung für unsere jetzige und für die kommenden Free Agency sein. Also einmal aus unserer Sicht damals, als er jetzt, wie lange ist es her? 3 Jahre, als er sich für diesen neuen Vertrag praktisch den erstreiken wollte, weil er ja nicht genug Liebe von uns bekommen hat und dann unbedingt wieder der, glaube ich, 6. bestbezahlteste sein musste.
Ja, das war damals mit Byron Jones, weil genau, der ja Byron musste Jones
mehr geholt verdienen hat. Als er, genau. Da hat man diesen Vertrag gesehen und hat schon gesagt, also den wird er so nicht erfüllen. Das können die Dolphins gar nicht machen. Wird nicht realistisch sein. Jetzt sitzen wir auf diesem Dead Cap. Das fand ich damals schon so ein bisschen komisch. Ich hätte ihn damals ziehen lassen und mich nicht erpressen lassen. Andersrum, ein Xavier Howard müsste in meiner Sicht eigentlich mal mittlerweile einsehen, dass er nicht mehr der Corner ist, wie er mal war. Und dann hat er ja, glaube ich, vor na gut einem Monat sich in der PK hingesetzt, hat gesagt, er würde nicht für weniger Geld spielen, er nimmt kein Paycut auf sich, das muss er nicht. Das heißt, er ist eigentlich immer noch der Meinung, dass er für diese gut 18 Millionen oder was er da haben will, dass er die wert ist. Das heißt, er wird die Free Agency jetzt testen, wird wahrscheinlich auf den Hosenboden fallen, wird am Ende deutlich weniger kriegen. Und dann vielleicht, also dann könnte man ihn natürlich zurückholen, aber ich glaube, dann wäre es bei den Dolphins so deutlich viel weniger, dass andere dann doch noch mehr zahlen. Weil als valide Nummer 2 würden sich viele Teams, glaube ich, die Finger nach ihm lecken, aber halt vielleicht für 10. Also ich glaube, mehr ist er einfach nicht mehr wert, aber das ist, glaube ich, bei ihm noch nicht angekommen. Von daher könnte das so ein typischer Spieler sein, vielleicht der Jadeveon Clowney auf der Defensive-Back-Seite, der dann irgendwie bis Juni, Juli wartet oder bis Anfang der Trainingscamps sogar, bis sich irgendwer verletzt und er dann erst unterschreibt. Das könnte ich mir eben ganz gut vorstellen, dass da das Ego doch zu groß ist und nicht für 8, 9, 10 irgendwo gespielt wird, sondern da zählt halt einfach nur der blanke Check. Und ich glaube, das, was er will, das kriegt er nicht bei uns und höchstwahrscheinlich in der ersten Welle, bis vielleicht auch bei den Colts auch nirgendwo anders.
Ja gut, aber das ist ja Players Talk. Also ja. Er muss sagen, dass er nicht für weniger spielt. Also da würde ich ihm keinen Strick draus drehen, weil andersrum, wenn er sagen würde, ja, ich würde auch für weniger spielen, dann muss er einen Paycut hinnehmen. So bekommt er jetzt das Dead Money natürlich, also das Dead Cap ist jetzt nichts, was wo man sagen kann, ja, das ist halt irgendwie theoretisches Geld. Das ist Geld, was er von den Dolphins bekommt. Er bekommt nächstes Jahr diese zweistellige Millionensumme von den Dolphins.
Es sei denn, er schreibt oder schreibt irgendwo anders, ne? Dann wird das gegengerechnet, bin ich der Meinung.
Das kann sein. Also wie genau die Verrechnung da ist, das kann ich nicht sagen. Da müssen wir dann noch mal, das darf Tobi, du hörst es ja sowieso, also Tobi, das ist schon mal hier ein Arbeitsauftrag, ja. Du wirst sowieso vermutlich mit dem Laptop, mit deinem Stift und Zettel in dieser Folge sitzen und alles aufschreiben, weil wir die Zahlen erzählen werden. Genau, und dementsprechend mal gucken. Aber ja, also es ist Players Talk und ich denke, er weiß schon, dass er nicht mehr da zu denen gehört, die halt ganz das ganz große Geld bekommen. Er muss halt fit bleiben, er muss halt gesund werden und dann muss man halt mal schauen. Aber dementsprechend schauen wir mal, wie das Kapitel ausgeht. Bevor wir jetzt zum Combine kommen, ich habe den zwar schon angeteased, haben wir eine Frage reinbekommen und ich dachte mir jetzt, ich nehme das mal die News und dann gehe ich in die Frage hier rein, weil die Frage tatsächlich fand ich spannend. Könnt ihr auch alle gerne mal drüber nachdenken. Erstmal Grüße an Anton und danke für das Lob. Ja, die Frage ist, würdet ihr lieber Jalen Waddle oder Devonta Smith in Miami haben wollen? Und ich kenne die Frage natürlich schon, deswegen werde ich zuerst antworten, damit Thilo zumindest ein paar Sekunden hat, um drüber nachzudenken. Ich bin tatsächlich bei Jalen Waddle, einfach weil er vom Spielstil dem entspricht, was wir aktuell spielen wollen, mit Separation und so weiter und so fort, mit dem Speed, gerade auf der anderen Seite von Hill. Dementsprechend finde ich, dass er dem Spielstil mehr entspricht. Ich halte ihn auch für ein bisschen besser als Devonta Smith. Ich halte Devonta Smith auch für einen exzellenten Wide Receiver, aber Jalen Waddle ist für mich nochmal ein Tier besser. Also Jalen Waddle ist für mich so ein Borderline Top 10 Wide Receiver, während Devonta Smith irgendwo in den Top 20 zu finden ist. Also da ist für mich noch ein kleines Gap zwischen den beiden. Dementsprechend wäre ich eher bei Jalen Waddle. Thilo, wie sieht das bei dir aus?
Können wir direkt weitermachen, sehe ich genauso. Kannst du noch hinzufügen, dass Jalen Waddle eine verdammt coole Socke ist und dann haben wir es erledigt. Also.
Ja, einmal der Slim Reaper und einmal der ja. Pinguin. Ja, cool. Nein,
ohne Diskussion.
Gibt's ja auch selten. Sehr, sehr schön. Gut, damit kommen wir zum NFL Combine. Was ist der NFL Combine? Zum NFL Combine werden jedes Jahr Spieler eingeladen, die sich testen lassen dürfen auf jeder Position. Der findet dies Jahr vom 29. Februar. Wir nehmen am 29. auf, um 18.20 Uhr haben wir jetzt gerade, bis zum 3. März. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, wird der gerade stattfinden. So, am Donnerstag startet die D-Line und die Linebacker, am Freitag die Defensive Backs und Tight Ends, ab Samstag starten die Running Backs, Quarterbacks und Wide Receiver und ab dem 3. oder am 3. gibt es die O-Liner. Was passiert an einem Combine? Ich habe gerade schon erzählt, von irgendwelchen Interviews von Mike McDaniel und von Chris Greer. Im Rahmen der Combine geben die Representatives, also die Head Coach und die General Manager in der Regel Interviews auf einem Podium und stellen sich das erste Mal nach der Saison, wenn es keine Abschluss-PK gab mit Fragen, das erste Mal den Fragen der Presse. Na, zum Beispiel mal mit Mike McDaniel war es das erste Interview nach dem Aus gegen die Kansas City Chiefs. So, das ist das Erste. So, die Spieler, was machen die Spieler da? Die gehen einmal ins Krankenhaus, lassen sich dort gesundheitlich komplett durchchecken mit Röntgen, mit Blutabnahmen und so weiter und so fort. Dann hat jedes Team die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl an Spielern einzuladen für ein persönliches Interview. Ja, zur Erinnerung, damals mit den Dolphins, das Interview mit Tua lief nicht ganz so gut. Alles, was zum Draft Talk gehört, ist so ein bisschen shady. Da würde ich mir nicht direkt was einreden lassen, weil manche Interviews sind schlecht, aber nachher wird der Spieler doch von dem Team gedraftet. Ich kann mich an die Geschichte von Björn Werner erinnern, der gesagt hatte, die Colts, die haben ihn eigentlich nur nach einem Teamkollegen von ihm gefragt, von damals. Und am Ende haben sie ihn doch gedraftet, obwohl da ging es im Interview gar nicht so drum. Also das ganze Interview ist, kann alles sein. Ja, wir erinnern uns auch an diese Oberkörperfrei-Geschichte mit DK Metcalf und mit Pete Carroll. Alle ganz kuriose Geschichten passieren da. Also da kann man das auch sagen. Dann gibt's einen den Wonderlic-Test. Gab es mal, der Test heißt jetzt anders, das habe ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Da, ja, sage ich gleich auch noch was zu. Und dann gibt es neben den Geschichten immer noch eine Testreihe, die durchgeführt wird. Und zwar gibt es den sogenannten 40-Yard-Dash. Da läufst du einfach 40 Yards. Den Vertical Jump, also wie hoch kannst du springen aus dem Stand. Den Broad Jump, wie weit kannst du springen aus dem Stand. Dann gibt es den sogenannten Three-Cone Drill. Die sind quasi in so einem L geformt. Und guckt euch das, googelt das jetzt am besten, weil bis ich das beschrieben habe, da habt ihr das dreimal schneller gegoogelt und euch fünf verschiedene Three-Cone Drills Participants angeguckt. Dann gibt es einen 20-Yard Shuttle. Das ist hin und her laufen sozusagen im 20-Yards-Bereich. Und Benchpress mit, ich glaube, 105 Kilogramm. Sind das? Das sind die Tests. Thilo, möchtest du uns sagen, worauf du so achtest? Oder soll ich da...
Du kannst das gerne gleich machen, weil bei mir ist es relativ einfach. Ich gebe da nicht so viel drauf. Also ich finde das, wenn ich ehrlich bin, auch gar nicht so charmant. Es hat für mich so ein bisschen was von moderner Fleischbeschau. Ich guck das nicht wirklich, und wenn ich mir so an die letzten Takes der letzten Jahre erinnere, dann habe ich immer noch, wow, Zach Wilson kann den Ball einmal quer am Platz werfen und ist ja das beste Prospect aller Zeiten.
Oh, das war wild, ja.
Ja, unglaublich war das. Und ob da jetzt einer 17 Mal Bankdrücken macht, die 100 Kilo oder 35, wenn der Rest nicht stimmt. Oder du hast den Wonderlic-Test angesprochen. Ich glaube, CJ Stroud ist da mit Ach und Krach letztes Jahr durchgefallen und sollte ja so schlimm sein. Naja, sehen wir es, wie es in der NFL ist. Also die Combine ist rundherum ein schönes Vermarktungsprodukt. Klar, für viele, die in der hinteren Reihe sind, die können sich da vielleicht noch empfehlen. Es rutschen ein paar runter, das gibt es auch. Aber jetzt in der Spitze, so viel passiert das nicht. Ich glaube, das ist auf der einen Seite mehr Vermarktung und das, was man nicht vergessen hat, da werden jetzt die Trades gemacht, ne? Und da wird schon gesprochen. Darf man natürlich nicht, aber genau da passiert es. Genau da sitzen jetzt die GMs zusammen und machen im Prinzip alles das, was dann, du hast gesagt, innerhalb von 2 Minuten dann aufploppen wird. Das passiert jetzt in vielen Dingen schon. Rein das Sportliche, ja, nee, irgendwie nicht.
Na gut, da müssen wir, zu den Talks müssen wir natürlich einmal kurz unterscheiden zwischen Free Agent Talks und Trade Talks, weil ja. Free Agent Talks, also die werden da nicht auf der Combine stattfinden.
Die Trade Talks halt, ne?
Die Talks werden wahrscheinlich irgendwo in welchen Hinterzimmern in Restaurants stattfinden. Aber auch, es treffen sich genug GMs und Head Coaches miteinander hinter verschlossensten Türen und sprechen über mögliche Trades. Es werden einige Trade-Pakete jetzt in place gesetzt, die quasi, wenn das und das im Draft passiert, dann passiert der Trade. Wenn das und das passiert, passiert der Trade nicht. Und so weiter und so fort. Das wird jetzt alles, jetzt ist die heiße Phase, wo das passiert. Genau. Dann der Wonderlic-Test, da bin ich bei dir, das ist vollkommen scheißegal. Es gibt für mich so ein paar Punkte, die ich gerne aufgreifen würde. Ich finde es für einen Prospect unheimlich schwierig, wenn das ein oder andere im Blut festgestellt wird, ja, sei es, man hat einen Joint geraucht, man weiß, wann dieses Event ist und man weiß, was doof läuft oder was nicht gut ankommt, ja, das sind eben, der hat noch THC im Blut oder sowas. das ist halt wirklich, da würde ich sagen, boah, puh, den würde ich erstmal richtig massieren in dem persönlichen Interview, wenn ich ihn denn einlade. Solche Sachen, da sollte man wirklich mal dann genaueren Blick drauf haben. Genauso ist es jetzt bei einem Defensive Tackle von Texas, der jetzt auch mit sehr viel Gewicht gewogen wurde. Man wird auch gewogen, vermessen. Also das ist diese Fleischbeschau. Also die nehmen alle die Maße. Das ist dann schon so ein bisschen skurril. Der aber auch beim Senior Bowl schon negativ damit aufgefallen ist. Das sind auch so Sachen, wo man ein bisschen drauf achten kann, sagen so, okay, woran liegt das und was ist da wirklich Phase? Ich meine, wir sehen in der Offseason öfter mal Quarterbacks, wir hatten das letztes Jahr mit Tua, der dann so eine kleine Pocke hatte. Das ist halt normal. Also nicht normal, aber das ist halt, wenn die dann ihre freie Zeit nicht nur mit Hardcore-Training nutzen, sondern sich auch mal 2 Wochen gehen lassen, dann sieht das halt so aus. Und das beste Beispiel sind immer O-Liner. 3 Wochen nach ihrem Karriereende sehen die auf einmal aus wie Topmodels. Und dann denkst du so, also ich würde sagen, wir werden in 2 Monaten oder so Bilder von Kelce sehen, der absolut slim ist und absolut einfach einen nicen Body hat. Würde ich Geld draufsetzen. So, das ist das. Dann kommen wir zu den einzelnen Sachen. Benchpress ist für mich tatsächlich für die eine oder andere Position interessant. Für mich wäre nicht dieser Max-Rap, also wie viele Raps kann ich machen, sondern wie viel Gewicht kann ich benchen, das wäre für mich interessant, weil das dann nochmal ein bisschen aussagekräftiger ist. Aber das ein oder andere ist dann schon, wenn jetzt ein O-Liner irgendwie nur 2, 3 Raps macht, dann würde ich mir schon Gedanken machen. Also das kann in beide Richtungen gehen, nach oben hin ist es egal, aber man sollte so einen gewisse Bench haben. den Shuttle, da kommt es immer drauf an, was ich von O-Linern erwarte. Da kann das ein Thema werden. Der 40-Yard-Dash ist natürlich für Skill-Possessions immer so ein Thema. Wide Receiver, Running Back, Cornerback. Da kann man das ein oder andere draus lesen. Letztes Jahr der bestschnellste Spieler im Combine war eben Devin Achane. Hat sich gezeigt. Was aber sehr interessant ist, für mich, wo ich ab und zu drauf gucke, ist der 10-Yard-Split für O-Liner und für Defensive Player, also D-Liner. Weil das ist das, wo wirklich die Schnellkraft entscheidend ist. Das ist der Radius für einen Liner, wenn es nach vorne geht und so weiter. Das sind so Sachen, wo man drauf gucken kann. Broad Jump ist halt auch Explosivität aus den Beinen raus. Vertical Jump ist, damit kann ich halt tatsächlich nicht so viel anfangen, weil ich diese Bewegung absolut untypisch finde. Der Broad Jump hat halt irgendwo noch eine Bewegung nach vorne, während der Vertical Jump nur nach oben geht. So, hä? Ja, die Spieler müssen hochrennen, aber ein Vertical Jump ist ja nicht mal mehr so, da steht ja kein Spieler bei oder sowas. So, oder das ist ja nicht aus der Bewegung raus. Das heißt, das ist eh, ja. Und der Three Cone, den finde ich immer noch spannend, gerade für Defensive Edge oder für Outside Linebacker, weil das zeigt dann wirklich so ein bisschen, wie bendy sind die Spieler. Also wie eng kommen die wirklich um die Spieler rum? Gutes Beispiel ist zum Beispiel Bryce Huff, der jetzt Free Agent ist von den Jets. Der ist unheimlich bendy. Also da guckt euch da Sachen an. Das ist immer ganz, hat er auch gegen die Dolphins 1, 2 Mal gemacht. Der kommt unheimlich eng um die Tackles rum. Und wenn ein guter Three-Count-Drill kann eben da auch drauf hinweisen. Aber das Ganze wird natürlich mit Tape unterstützt. Bei dem einen oder anderen stellen sich dann Fragen, wieso das auf Tape so gut aussieht und dann in einem Test nicht. Das sind auch nochmal Sachen. Aber ja, insgesamt ist das jetzt, kann Spieler jetzt nach oben gehen, ein paar Spots oder eben nach unten, aber hauptsächlich ist der Combine dafür da, dass Gespräche geführt werden. Wir haben die Interviews schon angesprochen. Mike McDaniel und Chris Greer haben sich beide zu Tua geäußert. Ich glaube, das ist so das Erste, was ich aufgreifen wollen würde. Und zwar, ja, beide sehr, sehr positiv in ihrem Vokabular, dass es passiert, dass man sich dort einigen kann. Aber beide auch mit dem Zusatz, ja, man weiß nie, wie schnell das wirklich geht am Ende. Und da man muss jetzt auch keinen Zeitrahmen setzen. Wir versuchen es vor dem Training Camp. Das war noch eine Aussage von Chris Greer. Und insgesamt finde ich das so ein bisschen, man redet schon seit über einem Jahr miteinander. Natürlich verstehe ich das. Es klingt, als wären die Dolphins committed. Ja, aber für mich fühlt es sich immer noch so an mit diesem, ja, aber wir wissen ja gar nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Die treffen sich jetzt auch in Indianapolis mit den Agenten, also Chris Greer, mit den Agenten von Tour und dann wird man weitersprechen. Aber insgesamt, ich also insgesamt klingt es, glaube ich, sehr, sehr positiv. Ich befürchte oder denke, je nachdem, wie der Vertrag nachher aussieht, befürchte oder denke ich, dass Tua länger bei den Dolphins bleiben wird, also zumindest auf dem Papier. Was dann passiert, weiß man sowieso nicht. Aber das ist so eine, vom Gefühl her, so eine Aussage, die ich mitgenommen habe. Thilo, wie ist da dein Gefühl?
Ja, also der Vertrag, der gestern so rumgegeistert ist, der war ja, glaube ich, 4-Jahres-Vertrag, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, das sind natürlich alles nur so willkürliche Zahlen von irgendwelchen Analysten. Ähnlich, ich habe mittlerweile mehr und mehr das Gefühl, so wie du, dass man sehr committed ist auf Tua. Was so mir den Eindruck macht, dass der Preis eher nach oben als nach unten geht. Also ich rechne mittlerweile auch mit deutlich über 50 Millionen leider. Ich glaube 55 war es in dem Spotrack-Vertrag von gestern. Das macht mir schon Bauchschmerzen. Also du hast ja, glaube ich, bei Twitter war es schon geschrieben, wenn der erste Blick auf den Vertrag ist, um zu sehen, wann man rauskommt aus dem Vertrag, dann läuft irgendwas falsch. So irgendwie war dein Wortlaut, glaube ich. Damit hast du völlig recht. Das habe ich nämlich auch tatsächlich als erstes gemacht, ohne dass ich deinen Tweet gelesen habe. Und das ist irgendwie ein schlechtes Zeichen. Also wir haben ja Tour jetzt schon oft debattiert und wir brauchen nicht nochmal alles rausrollen, aber ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass wir uns in eine Schiene bewegen, wo wir tendenziell dann doch sehr marktangepasst bezahlen und nicht so, wie wir es dachten, mit Tour muss ein bisschen Abstriche machen, um eben den Receiver plus irgendwie finanzieren zu können. Ja, ich hab da meine Befürchtung, dass wir da in so eine, ich nenne es mal ganz einfach, so eine Jared Goff-Spirale kommen, wo wir nach 2 Jahren irgendwie dann merken, es war ein Fehler und wieder raus müssen. Aber da wollen wir jetzt nicht von sprechen. Wir gehen mal positiv ran und sagen, es wird alles besser. Und von daher, ich glaube, du hast recht. Wir werden da was Längerfristiges sehen und höchstwahrscheinlich auch eher marktangepasst, denn das sind so irgendwie die Vibes, die man so liest. Ich habe da auch das Gefühl, dass man sich da sehr auf Tour committed hat und auch gar nicht so die Fühler woanders hin ausstreckt. Am Ende kommt es dann doch wieder anders, aber im Moment würde ich das so sagen, es ist mein Bauchgefühl. Von daher sollte da vielleicht eher doch schneller was passieren, weil dann hätten wir natürlich noch die Möglichkeit, den Cap von in diesem Jahr, was sind es, 23 Millionen, doch noch deutlich zu senken, was uns dann natürlich, wenn man dann wirklich, dann ist man wirklich dann committed im All-In, uns vielleicht nochmal 10, 12 Millionen bringt. Und die brauchen wir dann eher jetzt als später, um eben noch mal wirklich eine dritte Waffe vielleicht Tour zu geben. Aber das sehen wir. Wenn es passiert, hoffe ich es eher früher als später. Aber ich glaube, die Zeichen sind relativ eindeutig, ja.
Ja, genau. Das waren 4 Jahre, 220 Millionen. Den Garantiebetrag habe ich jetzt gerade nicht raus. Und ja, ich finde es immer, und da Tobi hatte das ja auch geschrieben, pipapo, und Vertrag hier und Vertrag da, oder hat uns das auch mal verschriftlicht, sag ich mal, was das bedeutet, und wann wir da rauskommen. Und ich habe es bei so vielen gesehen, ja, hier Vertrag, boah, und 2. Jahr richtig teuer und 3. Jahr, da ist vielleicht ein Exit. Ja, da haben wir einen Post-June-Cut. Und ich denke mir so, ja, cool. Also, das ist auch das, was mir beim Daniel Jones-Vertrag bei den Giants-Fans so, ja, aber wir können doch nach 2 Jahren aus diesem Vertrag raus. Ja, aber das ist doch, wenn das der Maßstab ist von einem Vertrag für einen Quarterback, aber wir kommen doch nach 2 Jahren raus, ja, dann ist das kein guter Vertrag, Leute.
Und dann läuft auch was falsch mit dem Vertrauen in den Quarterback, ne? Also, ganz ehrlich.
Ja, das weiß ich gar nicht mal. Ich glaube, das ist mehr Unsicherheit. Gerade bei den Giants war es mehr Unsicherheit. Und jetzt hat man wirklich gesehen, was Phase ist. Aber es kann beides sein. Also es kann halt einfach eine Unsicherheit sein, aber es kann auch sein, so okay, vielleicht ein bisschen zu teuer für das Geld. Deswegen muss man mal schauen. Ich meine, das ist genauso wie unser letztes Vertragsjahr von Tyreek Hill. Der wird auch da nicht bei den Dolphins spielen, sondern getradet werden. Da geht man jetzt, gehe ich ganz stark von aus. Also in der übernächsten Season oder Offseason. Und dementsprechend genau. Aber das ist also, wenn ihr euch dabei erwischt, euch den Vertrag als erstes anzugucken und zu sagen, ja, wie ist der denn strukturiert? dann ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass das vielleicht nicht der gewünschte Deal ist nach eurem Bauchgefühl. Ja? Und ich sage es mal so, ich wollte es die ganze Zeit auch noch bei Twitter zu Papier bringen oder ins Digitale schießen. Das, was bei den Dolphins und Tour ist, ich meine, man muss, wenn ich mir die Entwicklung von Tour, und wir haben lange über Tour gesprochen, ich will das nur noch kurz anmerken, weil mir das irgendwie in den letzten Wochen immer noch so ein bisschen auf der Leber liegt oder wo auch immer das liegt dann. Die Entwicklung, die Tour jetzt in den letzten 2 Jahren gemacht hat, die ist ja schon krass im Vergleich zu vorher. Und wir wissen alle, woran das liegt. Ja, das liegt an besseren Mitspielern, das liegt an einem besseren offensive-minded Coach, ja. Und das liegt dann daran, dass Tour an sich gearbeitet hat. Ja, vor letzte Offseason war, boah, kann Tour überhaupt gesund bleiben und so weiter und so fort. Tour hat die Saison durchgespielt. Ja, war wirklich fit, bis auf einmal war er so ein bisschen angeditscht, aber gut, das passiert mal. So, davor das Jahr war, Tour kann den Ball nicht tief werfen. Ich meine, da wussten viele, dass es Quatsch ist, aber er hat halt gezeigt, dass er auch das kann. Auch schnell, kurz werfen. So. Zu Beginn der Saison hat Tua immer noch gezeigt, so ein bisschen escapen kann er auch. Gerade gegen die Chargers war es natürlich nice. So, das sind aber Fragen, jetzt kann Tua irgendwas kreieren? Die Antwort aktuell ist eher nein, mit einem kleinen eher. Und kann er das zur nächsten Saison ändern? Vielleicht, wie gesagt, ich kenne mich bei Quarterback-Training und wie ich irgendwelche Sachen ändern kann, nicht so wirklich aus, weil ich habe nie Quarterback gespielt und habe mich auch nie genau darüber informiert, wie Quarterbacks in der Offseason sich verbessern können, außer die Camps, die sie machen und trainieren mit Personal Coaches und so weiter. Und ja, das ist, was die Dolphins machen. Und das ist das, was man von Mike McDaniel auch immer wieder hört. Die Entwicklung, die Tua gemacht hat und wo wir uns weiterentwickeln wollen, dann ist genau das, worauf die Dolphins ihr Geld setzen. Das lasse ich jetzt so im Raum stehen, weil das können wir alle nicht irgendwie bewerten, weil wir nicht wissen, wie ist die interne Ansprache zwischen Mike McDaniel und zwischen Tua. Und genau, da muss man dann einfach mal gucken. Wo ich gerade über Mike McDaniel spreche, Thilo, wir haben eine News tatsächlich vergessen.
Tja, jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Ja, und zwar sind die Dolphins das beste Team in der
NFL. Das wollte ich noch sagen. Ja, das hätte ich am Ende da reingebracht noch tatsächlich, ja.
Siehst du mal. Ja. So, es gibt nämlich immer eine Umfrage unter den Spielern. Da wird alles Mögliche, also Facilities, Owner. Stephen Ross war Nummer 1 bei den Owners. Coaches, Mike McDaniel war Nummer 8 unter den Coaches. Aber das Coaches sind für mich eher so ein shady Punkt, weil, ja, wenn man sich anguckt, welche Spieler oder welche Trainer dort schlecht bewertet wurden, dann sind das die, die gefeuert wurden. So, und die, wo es gut lief oder wo zwischendurch sehr positive Nachrichten, die sind alle oben. Ja, okay, lassen wir mal so stehen. Aber immer noch ein A, also immer noch ein 1, nur nicht eine 1+. Und da werden Facilities, Cafeteria und so weiter und so fort. Letztes Jahr waren die Dolphins auf Platz 2 vor den Vikings. Jetzt sind die Dolphins auf Platz 1 vor den Vikings. Also wir waren hinter den Vikings, jetzt vor den Vikings. Und die Vikings und die Dolphins führen mit großem Abstand wohl vor Platz 3 und derer, die da kommen. Das ist eine schöne Auszeichnung, wie ich finde, und zeigt die Bemühungen von Stephen Ross in die Miami Dolphins und das Invest, was auch vom Owner kommt. Wir schimpfen zwar auch immer wieder über ihn, weil wir auch dieses Jahr wegen ihm einen Third-Round-Pick nicht haben. Ja, da muss man auch mal schimpfen. Aber ich sag mal, das, was Stephen Ross in Miami geschaffen hat, also mit dem Trainingszentrum und das so weiter und so fort, das trägt in dem Maße Früchte, dass die Spieler sich sehr, sehr wohlfühlen. Und wenn du dich wohlfühlst, kannst du eine bessere Leistung bringen. So, so würde ich das bewerten. Vielmehr würde ich dem gar nicht beimessen, weil das eh immer sehr subjektiv natürlich ist. Thilo, möchtest du da noch was zu sagen?
Ja, nee, genau, das hätte ich auch gesagt. Es ist schön, dass man so eine Auszeichnung kriegt. Ich meine, wir können nichts von kaufen, aber die Spieler sehen das ja auch. Und vielleicht ist das können wir uns einfach mal positiv einreden, um auch dann langsam zum Thema der Folge zu kommen, bei einem Free Agent vielleicht, wenn er das gleiche an Geld kriegt, plus die Sonne von Florida, dann die Sahne oder die Kirsche auf der Torte, um sich für uns zu entscheiden. Schlecht kann es nicht sein. Und wenn man in einer Tabelle irgendwo oben steht, ist das per se immer gut.
Genau, und die nicht vorhandenen Einkommensteuer vom Staat Florida. Ja, du bezahlst immer noch Bundeseinkommensteuer, falls das wer jetzt fragt, wie man bezahlt da keine Steuern. Doch, aber der Staat Florida erhebt keine Steuern auf das Einkommen. Das war ja nachher ein Grund auch für Tyreek Hill unter anderem. Und ja, ansonsten in den Interviews, Chris Greer hat natürlich die Tür für den einen oder anderen noch geöffnet, weil logisch, Christian Wilkins, ja, schauen wir mal, vielleicht wird man ihn taggen. Da bin ich jetzt tatsächlich gespannt drauf, ob da was passieren wird. Mike McDaniel hat sich noch zum Special Teams Coach geäußert und dass das sehr viele Facetten hatte, warum dieser immer noch dabei ist. Und es war sehr interessant. Da kann man sonst, kann ich auch nur empfehlen, da nochmal reinhören, wenn ihr da noch was für euch mitnehmen wollt. Aber Thilo, du hast es schon angesprochen, wir wollen euch jetzt auch nicht zu sehr mit Combine langweilen. Das läuft, da könnt ihr euch, wie gesagt, selber noch informieren. Wir sprechen über Free Agents. Ich möchte kurz bevor wir anfangen, einmal gleich auf das Roster eingehen. Wir haben es ein bisschen anders gemacht wie die letzten Jahre, beziehungsweise wir haben uns gar nicht so wirklich abgesprochen. Letzten Jahre haben wir immer so Top 5 oder so. Ich glaube, dieses Jahr ist sowieso so ein bisschen besonderes Jahr, weil wir keinen Capspace wirklich haben und erst welchen frei machen müssen. Und dementsprechend, ich habe mir zu jeder Position so ein paar aufgeschrieben. Und ich glaube, dieses Jahr ist es einfach spannender, weil man muss ja viel, viel tiefer graben. Ich habe jetzt die PFF 200-Liste mir so ein bisschen mal reingenommen für Spieler, die ich gerne hätte. Aber da habe ich sehr günstig geguckt. Man kann natürlich ein oder zwei große Signings machen, aber die würde ich mir zum Beispiel für einen Robert Hunt oder so aufheben. Genau, das dazu. Und jetzt aktuell haben die Dolphins 43 aktive Spieler, die habe ich mir rausgeschrieben, neben einem Kicker und einem Longsnapper. Die Dolphins haben aktuell keinen Punter im Team. Gibt es 7 Wide Receiver, 2 Tight Ends, 4 Tackle, 4 Running Backs, 3 Quarterbacks, 5 Edge Defender bzw. Outside Linebacker, 4 Linebacker, 2 Guards, 1 Center, 1 Safety, 2 Defensive Tackle und 5 Cornerbacks. Also die ein oder andere Position ist durchaus sehr, sehr dünn besetzt. Und ja, kein Punter im Kader. Das ist ein großes Thema. Und genau, das ist quasi das, was ich zur Vorrede machen oder sagen wollen würde. Thilo, ich überlasse es dir, mit welcher Seite wir anfangen und du darfst natürlich auch mit einer Position anfangen.
Lass uns offensiv anfangen. Ich glaube, über Quarterback gehen wir hinweg. Da braucht man nichts sagen. Oder möchtest du was zum Backup sagen, irgendwie direkt schon? Ich hätte da eine kleine Änderung.
Also ich sag mal, es könnte natürlich sein, dass wir Mike White raushauen. Das kann passieren, weil wir da ein paar Millionen einsparen im Cap. Das hatte ich ja letzte Woche erwähnt, aber für alle, die letzte Woche keine Zeit hatten, wir könnten bei Mike White 3,5 Millionen einsparen mit einem jetzigen Cut mit 1,7 Millionen Dead Cap. Ich denke, es ist realistischer, wenn, also es kommt so ein bisschen drauf an, ne, ob man früh einen Quarterback draften möchte, je nachdem, wie das mit Tua läuft, oder ob man sich sagt, irgendwie in Runde 5 oder so, schaut man sich nochmal nach einem Quarterback um, um auf Backup einzuhaben. Und das ist für mich die realistischere Situation. Ich glaube, so würde ich das, ich habe aber auch keinen rausgeschrieben.
Ja, genau, ich auch. So würde ich das auch sehen. Ich habe auch keinen rausgeschrieben. Dann lass uns doch mit Running Back weitermachen. Da hatte ich auch gesehen, dass wir eine Frage gekriegt haben, glaube ich. Da hat uns jemand gefragt, ich habe einen Namen leider nicht aufgeschrieben, ob wir, wie wir zu einer Verpflichtung von den Großen stehen würden, also zu einem Barkley, zu einem Josh Jacobs, zu einem Derrick Henry etc. Also aus meiner Sicht, klar, die Namen sind cool, aber wir haben dafür kein Geld. Also keiner davon wird unter 10 Millionen, tippe ich mal, unterschreiben. Das ist einfach nicht drin. So schön es sich irgendwie anhört, aber das ist nicht drin. Wir haben Mostert, Chain, Wilson kann man cutten, dann haben wir noch Chris Brooks. Also ich habe da geguckt nach so einer Nummer 3 im Prinzip auf Running Back und wenn ich da so mir die ersten Namen angucke, die ich spannend fand, wo ich sage, vielleicht geht da was fürs Geld, wäre für mich tatsächlich, und bin gespannt, was du dazu sagst, wäre für mich ein J.K. Dobbins. Viel verletzt gewesen. Spotrac hat ihn bei gut 2 Millionen das Jahr. Wäre für mich spannend. Alles andere, dann hatte ich mir noch AJ Dillon und Zach Moss aufgeschrieben. Die sind mir wahrscheinlich sogar auch schon zu teuer. Mit so um die 4 Millionen, wie sie
projected sind. Also so ein J.K. Dobbins vielleicht in der Tiefe, wenn der dafür wirklich unterschreiben würde, würde ich extrem spannend finden. Und ansonsten noch einen tiefen Pick einfach investieren. Ansonsten sind wir auf Running Back meiner Meinung nach relativ stacked.
Ja, ich denke, wenn man jetzt Jeff Wilson mitnimmt, der hat ja auch einfach kein Dead Cap, wären halt ein paar Millionen, die man noch einsparen könnte. Dafür könnte man vielleicht einen AJ Dillon holen. Davon wäre ich tatsächlich Fan. Also ich sag mal so, Jeff Wilson plus 1 Million, also ich glaube, dann sind wir bei 4 Millionen. Das ist die projected Zahl auch, also PFF und Pro-Track arbeiten zusammen. Nur für euch zur Info, falls ihr auf beiden Seiten guckt und euch wundert, die arbeiten zusammen. Die arbeiten da mit den gleichen Analysten oder die Analysten arbeiten für beide Seiten. Das wäre für mich eine appealing Sache. J.K. Dobbins, ja. Da gehe ich aber lieber mit AJ Dillon einfach wegen den Verletzungen. Ich bin momentan so auf Verletzungen gar keine Lust drauf. Natürlich, wenn die Dolphins einen richtigen Fiebertraum haben, ne, und wir richtig aggressiv sind, das heißt, wir restructuren jeden Vertrag, wir geben Tour an den Vertrag, backloaded, auch wenn ich es nicht mag, dann gib mir Derrick Henry. Also, dann wird's wild. Also, Derrick Henry mit mit Raheem Mostert und mit Devin Achane. Das wäre schon wild. Also, das wäre ein Fieber. Also, wenn ich von Fieber traum, das ist schon ein bisschen bei mir nicht so positiv behaftet, sondern eher so, dann ist echt super wild und das ist super surreal. Einfach aus den Cap-Gründen, die wir die ganze Zeit anführen. Aber wenn die Dolphins aggressiv sein wollen, könnten sie so einen Move machen. Fände ich verrückt. Aber insgesamt, also das wäre der einzige große Name, den ich sehen würde in Miami. Keinen von den anderen würde ich sehen, weil keiner von den anderen, also Barkley, Josh Jacobs und so, das sind alles Spieler, die zu viel Workload wegnehmen würden. Und Derrick Henry würde nicht so viel Workload haben bei den Dolphins wie gewohnt. Aber wir hätten mit Henry einen Back, wo wir auf jeden Fall mit durch die Mitte laufen würden. Das hätten wir zwar auch mit Raheem Mostert gekönnt, meiner Meinung nach, weil er durchaus Masse aufgelegt hatte, aber genau. Also das wäre ja so meine Idee dahinter, wenn die Dolphins wirklich Bock haben und vielleicht sagt er, ich nehme nicht 10, sondern 8 oder 7 Millionen. Da müsste man dann nochmal schauen. Dann wäre das vielleicht interessant, aber aus Cap-Gründen würde ich das Geld woanders ausgeben.
Ja. Ich glaube auch grundsätzlich können wir uns vielleicht in diesem Jahr davon verabschieden, dass wir in den ersten 1-2 Tagen dann wirklich großer Buyer sind. Ich glaube, die zweite und dritte Welle wird für uns viel, viel interessanter, was vielleicht gar nicht schlecht ist, denn meistens ist die erste Welle dann doch eher so diese Fancy-Verträge, die irgendwie dann doch überbezahlt sind und so richtig Value kriegt man meistens doch erst ein bisschen später und vielleicht ist das ja gar nicht schlecht, denn wenn man mal so guckt, wir brauchen dann doch einiges an Spielern und du hast gesagt, wenn man verrückt sein will und einen Move machen will, hast du Henry angesprochen, also ich würde den auf Receiver tatsächlich dann machen. Ich würde die Nummer 3, eine richtig gute Nummer 3 holen. Ich weiß nicht, ob du da so ein paar Namen rausgeschrieben hast, aber wenn ich mir überlege, ein Darren Mooney oder ein Gabe Davis als Nummer 3 würde ich ganz sexy finden. Die sind dann nämlich auch so bei 12 Millionen vielleicht, 10, 12. Das wäre so der Splashy Move, den ich in der Office machen würde.
Ja, das verstehe ich schon. Ich tue mich da wirklich, wirklich schwer bei so einer klaren Nummer 3, weil die Frage ist halt, was für ein Typ von Wide Receiver siehst du da? Und wollen wir den über Wide Receiver abbilden?
Also ich habe nach dieser Saison immer noch Angst vor den Verletzungen, die irgendwie kommen und da hätte ich einfach gerne tatsächlich so eine Nummer 3 und da würde ich so ein Darren Mooney würde ich da richtig, richtig gut finden, weil er, glaube ich, dann auch mal eine größere Rolle einnehmen kann. Das hat er gezeigt bei den Bears. Aber ich verstehe schon, was du sagst. Ansonsten bin ich da tatsächlich so ein bisschen auf Wohlfühlfaktor gegangen. Ich meine, McCollins als 3 ist Free Agent, Trent Sherfield war nicht schlecht, ist Free Agent, das ist so die kleine Kategorie. Nummer 3 Receiver, meiner Meinung nach, brauchen wir ganz dringend, auch wenn man Braxton Berrios und River Crawcroft noch verlängern würde. Man hat schon gemerkt, da fehlt so eine wirklich Nummer 3. Vielleicht ist es so ein Mittelding, Kendrick Bourne, wenn der fit wird, ne? da, also auf Receiver geht einiges. Da könnte man tatsächlich viel holen von, ich sag mal, höheres Regal, Davis oder Mooney bis so mittelpreisig, Kendrick Bourne, ich weiß nicht, ob der 7 Millionen als Nummer 3 haben will, bis runter. Ich habe mir noch einen Juwan Jennings aufgeschrieben von den 49ers. Das wären so Spieler, die Nummer 3 ausfüllen würden. Ja, meine Hoffnung wäre noch, dass ein Isukama vielleicht mal diese Big Body Receiver Rolle spielen könnte, aber der ist leider halt auch irgendwie nur Versprechen und da weiß ich nicht, wie viel wir noch von ihm kriegen.
Ja, Wide Receiver, wie gesagt, Mac Collins fände ich spannend, weil das wäre halt dieser Big Body. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas mit Chase Claypool machen. Da bin ich so unentschlossen einfach, weil ich weiß nicht, in welche Richtung wir gehen wollen mit Receiver. Ob wir da eine Nummer 3 holen, die halt einfach dieses Element, was die Dolphins nicht haben, mit diesem Big Body, ob wir das reinholen wollen oder ob wir sagen, nee, Wide Receiver nutzen wir nur Speed. Das ist für mich halt so ein bisschen, ja, schwieriges Thema, weil ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Und dafür sind andere Sachen, wie gesagt, da sind wir vielleicht in der zweiten, dritten, vierten Welle aktiv. Da muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Aber ja, da weiß ich einfach nicht, wo die Reise hingehen soll. Muss ich ehrlich gestehen.
Ja, kann ich gut verstehen. Also ich würde tatsächlich in die Nummer 3 Rolle ein bisschen was in der Hand nehmen, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass wir uns auf das All-In committen und wirklich nochmal dieses Jahr nochmal richtig angreifen wollen, dann wäre das nicht mein erster Need tatsächlich, der kommt dann gleich, wo wir richtig investieren müssen, aber das wäre dann offensiv gesehen für mich schon deutlich über Running Back, der Receiver Nummer 3, ungefähr auf einer Stufe mit Tight End, da muss man so ein bisschen im Draft gucken, kommen wir gleich noch zu. Aber ansonsten würde ich den Nummer 3 Receiver schon, würde ich den schon angehen, wenn wir wirklich sagen wollen, wir wollen jetzt nochmal den tiefen Run wirklich angehen, weil ich glaube, am Ende der Saison, als dann Hill verletzt spielen musste, in Anführungsstrichen, hat man gemerkt, dass dann da irgendwie doch was fehlt. Und da hätte ich gerne jemanden, der das zum Teilen auffangen kann. Ein Hill kann niemand auffangen, aber zum Teil, ja.
Das ist richtig. Ja, wolltest du dann noch, also ich würde sagen, wir machen damit Tight End weiter, bevor wir dann zu der Line kommen, weil dann machen wir die Line zum Schluss von der Offense. Ich habe 2 Spieler. Der erste ist ein Spieler, den ich schon im Draft immer mal wieder damals bei uns hatte, und das ist Adam Troutman. Der wurde von den Saints gedraftet, hat jetzt in der letzten Saison für die Broncos gespielt. PFF projected ihn bei 2 Jahren für 8,5 Millionen. Also es wäre schon ein kleineres, also ein mittelgroßes Invest, sage ich mal, 4,25 Millionen pro Jahr. Ist ein super guter Blocker. Ihm fehlt es, also die Broncos haben ihn schon ab und zu auch eingesetzt, wenn er dann so angeblockt hat und dann in eine Route gelaufen ist. Aber ist jetzt nicht so der Spieler, der da wirklich viel im Receiving macht. Ist die Frage, ob man ihm das nicht zutraut oder ob es da einfach die Defizite gibt. Das müsste man schauen, aber wäre für mich ein Spieler to watch. Wird in der Saison 27 Jahre oder wird die Saison mit 27 Jahren spielen. Das ist der eine Spieler. Und der andere Spieler, weil für den lief das letzte Jahr nicht ganz so gut. Und er hat ein paar unserer Fans blockiert auf Twitter, habe ich gesehen. Aber ich weiß, dass der ein oder andere natürlich ihm immer noch nachweint. Und ich rede von niemandem anders. Viele werden es jetzt sagen. Mike Gesicki. Mike Gesicki wird für 2 Millionen für ein Jahr bei PFF und Spotrac projected. Ja, wären die beiden Optionen, die ich auf Tight End. Wir haben zwei Tight Ends im Roster. Ich weiß nicht, ob wir mit Tight End spielen wollen. Letzte Saison war das sehr, sehr mau. Ob einer dieser Spieler das wirklich ändert, weiß ich nicht. Da muss man dann warten, was Mike McDaniel, wie er seine Offense weiterentwickeln will in diesem Jahr. Ob dieses Element wieder mehr mit reinkommt oder eben nicht. Aber das sind 2 Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe, die super interessant oder halt so als feel good, ja, Mike Gesicki zurückholen für Low Cap. Ich meine, letztes Jahr hätte jeder geschrien, boah, geil, 2 Millionen, wie krass wäre das denn? Und jetzt hätte man die Möglichkeit, nach einem sehr enttäuschenden Jahr bei den Patriots ihn zurückzuholen. Das wären meine 2 Namen, Thilo.
Aber dann haben wir ja keinen Tight End geholt mit Mike Gesicki.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Deswegen sagt, da habe ich das ja so ein bisschen angeteasert bei den Wide Receivers, ob wir die Need, also für mich haben wir eine Need in einem Big Body Receiver. Ob wir den über einen Big Slot, also einen Big Tight End, oder wirklich einen klassischen Big Body Receiver wie Chase Claypool, Devonta Parker, ne, Parker wird nicht mehr kommen, aber überhaupt wird es so abdecken oder eben über eine Mike Gesicki. Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich finde beide Sachen charmant. Ich würde mir aber wünschen, dass wir zumindest vielleicht so eine Waffe als Big Body Receiver wieder im Kader haben, die man auch als solche identifizieren kann.
Ja, finde ich super. Dann spielen wir jetzt so ein bisschen hier NFL Manager 2023. So ein Skandal, dass es das Spiel nicht gibt, finde ich. Aber da bin ich dabei. Also du schlägst vor, wir nehmen Gesicki, den planen wir so ein bisschen als Receiver ein. Da würde ich sofort mitgehen für das Geld. Dann streichen wir meine Namen, die ich gesagt habe. Wir nehmen Gesicki mehr so als den Big Body Receiver und investieren dann in Tight End richtig und holen für mich den größten Namen auf dem Markt und holen Dalton Schultz. Was hältst du denn davon?
ich hab das gesehen und dachte mir so, oh, das wäre schon geil.
Ja, wir haben jetzt ja Geld gespart. Das kann ja, Tobi segnet das ab und dann, das ist doch super.
Ja, also, es ist schon mit Abstand die beste Option in der Free Agency. Wie gesagt, ich glaube, das ist keine Position, wo wir all in gehen oder wo wir, aber natürlich, also, machen wir uns nichts vor, also PFF Ranking als Nummer 36 von 200, das ist schon nicht schlecht. 11 Millionen pro Jahr bei einem Dreijahresvertrag und ja, ich meine, er hatte 8,7 Yards Average Depth of Target. Natürlich wenig after the catch, aber das erwarte ich von einem Tight End auch seltener, muss ich gestehen, als von einem Receiver. Das kommt aber auch darauf an, wie du spielst und welche Räume du bekommst, ja. Und dadurch, dass bei den Texans sich Nico Collins verletzt hatte, hatte Schultz halt weniger Räume in dem Moment. Und ja, also von mir wirst du da auf gar keinen Fall Nein hören. Ich weiß nicht, ob wir da preislich, also das wäre einer dieser Moves, die dann natürlich special wären, die uns weiterhelfen würden. In jedem Fall würde ich mich nicht gegen wehren. Bei solchen Moves, alles was über, ich sag mal, alles, was so über 8 Millionen geht pro Jahr, da fehlt mir sämtliche Kreativität aktuell, dort mehr als ein oder zwei Spieler zu holen. Und ich kann nicht projecten, welcher Spieler das dann sein wird für das Geld.
Ja, das sehe ich auch so. Das war mir so ein bisschen flapsig gesagt und man das sonst mal gehört hat. Ich habe auch genauso geguckt. Mir geht es nämlich auch so, ich weiß nicht genau, welche Rolle Mike McDaniel wirklich dem Tight End zuschustert und deswegen habe ich geguckt, zwei Namen noch ganz kurz. Die kennt man, das sind jetzt mittlerweile Veterans, aber ich fand sie ganz gut, weil die auch eben diesem 2-Millionen-Rahmen sind. Das sind Austin Hooper tatsächlich. Der war mal zu Atlanta-Zeiten relativ große Nummer und ist jetzt so ein kleiner Wandervogel geworden. Ich glaube, der spielt mittlerweile in Vegas. Hatte mal eine große Zeit. Vielleicht wäre das was, einfach um Tiefe reinzubringen, denn wir haben auf Tight End nix und das andere wäre Robert Tonyan, wenn der nicht zu den Jets geht.
Finde ich gut, wie bei jedem Packers-Spieler einfach.
Ja, klar, logisch.
Aber Tonyan fände ich auch cool, fand ich jetzt, hat ja so seine Momente und da müsste man mal schauen.
Ja, das ist nichts Splashiges, aber da, wie gesagt, da vielleicht müssen wir uns davon verabschieden. Ne? Das wäre halt ein bisschen Tiefe und Qualität in der Breite, die wir auf Tight End ja nun wirklich nicht haben.
Du, ich hab gar keine Splashy Moves tatsächlich in nur jetzt schon mal als Spoiler, also jeder, der jetzt Splashy Moves erwartet hat, kann jetzt die Folge ausmachen.
Ich hab noch ein paar, dranbleiben.
Sehr, okay, Entschuldigung, bleib dran. Ich hoffe, niemand hat abgeschaltet. Ach, dann erzählen die Leute sich auf der Straße, boah, hast du das im Dorf ins Dorf gehört und die Personen, die es nicht gehört haben, oh, dann kriegen wir wieder irgendwelche komischen Briefe. Ne? Nee, ja, cool, Tight End abgehakt. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Offensive Line. Ich habe 1, 2, 3, 4 externe, 2 interne. Womit möchtest du anfangen? Mit welcher Position?
Wollen wir erstmal es vielleicht anders machen? Wollen wir erstmal sagen, welche internen du sein würdest?
Okay. Connor Williams würde ich re-signen wollen. Aber erst im Juni. Und da kam nämlich eine interessante Info von dem Agenten von Connor Williams vor einer Woche oder so, dass man dort erstmal abwartet, wie die Rehab läuft. Ja, man möchte sich nicht stressen lassen. Das heißt, Connor Williams wird nicht in den ersten 2-3 Wochen der Free Agency irgendwas sein. Ich kann mir vorstellen, dass er im Juni noch Free Agent ist. Ja, einfach weil wegen der Verletzung und so weiter und weil man in Kontakt mit den Dolphins ist und die Dolphins gesagt haben, wir können jetzt nicht. Wenn ihr wartet, ab dem 1.6. können wir Connor Williams unter Vertrag nehmen. Das wäre tatsächlich ein Resigning und am Ende ist die Frage für mich, ob man Robert Hunt oder ob man Christian Wilkins resigned oder eben bei Wilkins den Franchise Tag. Ich kann mir bei Christian Wilkins ein Tag and Trade Szenario vorstellen. Bei Robert Hunt sehe ich keinen Tag. Könnte ich mir aber vorstellen, dass man dort einen Resigning möglich macht, auch wenn es sehr, sehr teuer wird. Aber das sind die beiden Spieler, die ich mir vorstellen kann, die man wieder unter Vertrag nimmt. Da nur zur Info, wir haben natürlich sehr viele Spieler, die jetzt diese Low-Budget-Verträge hatten, diese Minimum-Verträge. Da rede ich jetzt nicht drüber. Ja, also wir haben viele Spieler, die die viele Snaps gespielt haben. Da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil das sind so Spieler, da was zu predikten, das ist super, super schwierig. Ich habe mir, also da geht's jetzt nicht um die $100,000 oder $200,000 pro Woche verdienen, im Trainingcamp mal, oder 20.000 sind's dann ja vielleicht, ich weiß gar nicht genau. Aber Connor Williams und Robert Hunt sind die beiden Spieler, die ich offensiv re-signen wollen würde.
Connor Williams gehe ich zu 100% mit, gibt's keine Diskussion. War, wenn er gespielt hat, für mich ein Top 5 Center auf jeden Fall. Robert Hunt ähnlich, aber wenn ich mir gucke, dass der fast 18 Millionen im Jahr kriegen kann, da fehlt mir die Kreativität, leider.
Ja, das ist halt so ein Move, wo du sagen kannst, hey, okay, wir verlängern mit dem irgendwie über 4 Jahre, der kriegt 16 Millionen oder so, je nachdem, ob es da, was der Markt ihm zahlen will, ja, 16, 17 Millionen und man sagt 4 Jahre und backloadet, ja, das ist halt das, was die Dolphins machen können, wenn sie jetzt sagen, jetzt wollen wir noch, nächstes Jahr hat man Cap Space, je nachdem, welche Verträge man da noch macht, dann kann das funktionieren. Anders funktioniert es natürlich nicht. Also man kann das hinbekommen, wenn man wirklich viel restrukturiert und so weiter. Genau die gleiche Diskussion, die wir gerade bei Schulz hatten sozusagen. Dann kann das gehen. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig, Robert Hunt weiterhin unter Vertrag zu halten.
Ich würde noch mal reinwerfen, was hältst du denn von wirklich günstigen Verlängerungen von Isaiah Wynn und Kendall Lamb?
Isaiah Wynn würde ich tatsächlich von absehen, einfach weil verletzungsanfällig. Er war okay, aber ich glaube, du bekommst gesündere Spieler zum gleichen Preis, die keine schlechtere Leistung bringen. Und Kendall Lamb, ja, also da, wie gesagt, das ist nur eines dieser Resignings. Der kriegt dann 1 Million pro Jahr oder so und dann passt das. Ich glaube nicht, dass der mehr kriegen würde, aber das ist halt so, wo ich sage, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber deswegen, also da habe ich jetzt mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil wir machen ja gerade keine Roster-Prediction. Ja. Ja? Also wir füllen nicht den Roster auf, sodass es dann passt, sondern wir nennen euch Namen, die für uns interessant sind. Und Kendall Lamb würde ich natürlich für einen Minimum-Deal jederzeit wieder zurücknehmen. Dafür hat er gut genug gespielt.
Dann würde ich mal 3 Namen in den Raum werfen. Und wir gehen aber davon aus, dass das mit Hunt nicht klappt, unter der Prämisse. Sonst, also ich wäre auch sofort bei dir, Hunt wäre Nummer 1, aber wir sagen mal, es klappt nicht, weil es einfach so teuer ist, weil er dann wirklich seine 17 Millionen haben will und das auch nicht backloadet oder 18, was auch immer. Was hältst du von der Option, Jonah Williams zu holen, den als Starting Guard spielen zu lassen, erstmal, und dann, wenn dann Armstead sich mal wieder verletzt, wäre das der Ersatz auf Left Tackle? Plus einen zweiten Guard natürlich zu holen, der dann spielt. Und da hätte ich mir 2 Namen aufgeschrieben, die ein bisschen älter sind, aber was man finanziell laut Sporttrack hinkriegen würde, das wären Graham Glasgow oder Kevin Seidler.
Ich dachte gerade schon, dass wir uns die gleichen alten Männer ausgesucht haben, aber da haben wir unterschiedliche. Ja gut, Jonah Williams, ich glaube, da haben wir letzte Offseason auch schon so drüber hin und her diskutiert. Das Jahr ist jetzt nicht so gut gealtert für Jonah Williams, meiner Meinung nach. Und ich muss auch gestehen, Spotrac oder eben PFF projected ihn ja bei 15 Millionen pro Jahr. Das ist mir zu viel.
Das ist zu viel, ja. Also, aber wenn er 12 rausgeht,
da muss man sich den Vertrag genau angucken, aber bei 12 würde ich vielleicht sogar noch sagen, ja, das läuft. Er hatte 2021, war halt wirklich ein gutes Jahr. 2019 wurde er gedraftet. Ja, muss man jetzt sehen. Ich meine, er ist ein Spieler, der gesund bleibt, ja. Hat jede der letzten 3 Jahre auf jeden Fall über 1000 Snaps jeweils gespielt. Das hebt ihn auf jeden Fall von unseren O-Linern schon mal ab. Und ja, 2020 hat er halt die Hälfte der Snaps gespielt, war dann noch verletzt zwischendurch tatsächlich. Ja, also für mich wäre das ein gutes Signing, wenn man ihm halt nicht so viel Geld in den Rachen stecken würde und man sagt, ja, damit können wir auf jeden Fall für die Zukunft planen. Ich befürchte, der Markt ist einfach größer für ihn, einfach weil er damals ein First-Round-Pick war. Und das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, wenn Spieler oder halt Spieler jetzt available werden. Na, ich habe mir bei allen auch aufgeschrieben, wann die gedraftet wurden. Viele sind aus dem 2020er, 2019er Draft, weil das natürlich die Verträge sind, die jetzt auslaufen. Die Teams haben natürlich die ganzen Notizen noch. So, und natürlich guckst du dir dann noch mal die Notizen an. So, was haben wir denn in den Spieler gesehen? Was hat dieser Spieler bisher gezeigt? Und was glauben wir noch aus diesem Spieler herauszukitzeln oder herauskitzeln zu können? Und das ist jetzt zum Beispiel gerade bei einem Jonah Williams natürlich dann vielleicht ein bisschen mehr, weil der halt einfach erste Hälfte, erste Runde gegangen ist. Und das war auch vollkommen legitim zum damaligen Zeitpunkt. Da wird das ein oder andere Team ihn deutlich höher haben und ihm vielleicht deswegen auch noch mal ein bisschen mehr Geld geben. So würde ich das zumindest einschätzen. Genau. Und ja, zu den Älteren, wenn wir bei Guard sind, zu den älteren Themen habe ich tatsächlich auch 2 ältere Spieler mir rausgesucht. Und das ist einmal Greg Van Roten, der jetzt bei den Las Vegas Raiders gespielt hat. Der ist halt schon 34. Der wird für ein Jahr 2,75 Millionen zur Verfügung stehen, laut PFF. Ist für mich einfach eben eine One-Year-Option. Der hat Leistung gebracht letzte Saison, das war grundsolide, aber ist halt auch schon, wird mit 34 Jahren spielen. Die andere Möglichkeit ist ein Spieler, der als Backup geplant war, aber dann viele Spiele starten musste, weil sich von dem Team der Left und der Right Guard zwischenzeitlich verletzt hatten, hat dementsprechend mehrere hundert Snaps auf beiden Positionen gespielt letzte Saison und ich rede über keinen anderen als John Feliciano. 32 Jahre, wenn es in die Saison geht, hat bei den San Francisco 49ers gespielt und sollte so ein 2-Millionen-Vertrag, so über die Range sprechen wir da. Das sind Spieler, die haben Erfahrung, die können noch mal helfen und ist für mich einfach, wo ich sage, so ein Spieler für ein Jahr in dem Alter ist für mich vollkommen ausreichend, wenn du halt eine Line brauchst, die solide ist, die nicht irgendwie Katastrophe ist. Und das ist dann halt, wo ich sage, jo, das hätte ich ganz gerne. Und genau, also so würde ich das bei diesen beiden beschreiben. Ich weiß nicht, Thilo, ob du das anders siehst, ob du jetzt sagst, okay, wir signen einen Guard, der langfristig irgendwie bei uns ist.
Nee, langfristig nicht, aber ich würde tatsächlich in der O-Line, vielleicht bin ich einfach ein zu harter O-Line-Fetischist, aber einfach ein bisschen ein Regal höher. Wir haben es wieder gemerkt dieses Jahr, wir brauchen in der O-Line Tiefe, Tiefe, Tiefe. Und wir brauchen gerade auf Left Tackle jemanden, der Left Tackle und Left Guard irgendwie spielen kann. Und ich würde da ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen wollen, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen angreifen, dann bitte nicht nur mit den 1-2 Millionen Spielern. Das sind gute Spieler, wie du gesagt hast, das stimmt schon. Aber da würde ich tatsächlich versuchen, dass man da ein bisschen mehr investiert. Also so ein Graham Glasgow würde ich schon sehr charmant finden. Weil wir einfach gesehen haben, irgendwann fliegt uns die O-Line um die Ohren. Das war am Anfang überraschend gut. Das war viel besser, als jeder erwartet hat. Aber es wurde dann leider mit den unfassbar vielen Verletzungen einfach doch ein Problem. Und ich habe das ja schon während der Saison gesagt, da hat uns einfach im Vorfeld ein Spieler gefehlt. So die klassische Nummer 7, 8, die hat uns gefehlt, die wir brauchen. Und den Fehler würde ich ungern nochmal machen. Und für mich ist halt Liam Eichenberg nicht unter den ersten sieben, den wir dann jetzt da stehen haben.
Na gut, er hat natürlich, er hat gespielt und das war okay für einen Backup, der mal spielen muss. Also es war ja nicht kein Totalausfall. Ich glaube, da tut man ihm dann vielleicht ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, boah, der hat gar nichts hingekriegt. Es war halt okayisch, aber es war halt eher auf der nicht so guten Seite okayisch. Aber ja, da muss man halt, man sollte sich verbessern. Und wenn man dann halt, ich verstehe das, dass man da Regal höher greifen will. Ich würde tatsächlich versuchen, die O-Line grundsätzlich durch den Draft langsam wieder neu aufzubauen. Das wäre mein Approach bei der O-Line, weil gute O-Liners, dafür haben wir nicht das Budget. Also es sei denn, wir resignen Spieler, das ist für mich immer noch so ein Sonderfall. Ja, die kosten auch genau das gleiche Geld. Es ist total nicht clever, das so zu sagen, aber für mich ist das immer noch so ein Thema, hey, die hat man selber gedraftet, da hängt noch mehr dran am Ende tatsächlich. Man weiß, wie diese Spieler sind, man weiß, was man hat und man weiß, wie diese Spieler auch persönlich sind. Und da kann man dann natürlich nochmal, das ist ein ganz anderes Grundgerüst, deswegen ich würde tatsächlich, wenn mich jetzt einer vor die Wahl stellen würde, würde ich sagen, build through the draft ist ja allgemein so ein Thema, aber gerade bei der O-Line finde ich das sehr appealing bei dem, wie unsere O-Line aktuell ist, muss ich tatsächlich sagen. Weil wir haben so viele freie Spots, wir haben Spots, die direkt gefüllt werden können, wo wir direkt wissen, woran wir sind, dementsprechend wäre das eine meiner Wünsche sozusagen, eher. Aber ich will ja auch trotzdem Spieler sein. Gut, ich habe auf Tackle tatsächlich nur einen Spieler, muss ich sagen. Und das ist eigentlich auch nur, weil ich ihn 2020 so gerne mochte und er sehr, sehr viel Pech hatte. Vielleicht einfach beim falschen Team war. Er war nämlich bei den New York Jets und wird die Saison mit 25 Jahren spielen. PFF projected ihn mit 1 Jahr 5 Millionen. Ich spreche über niemanden anderes als Mr. Becton, ja, Tackle von den Jets. Unheimliches Pech gehabt und ich, vielleicht wäre der Veränderung gut und für 5 Millionen für einen Prove-It-Deal würde ich ihn holen. Also das Risiko würde ich versuchen einzugehen. Vielleicht kann er sich dann abstimmen mit Armstead, wer wann verletzt ist. Vielleicht funktioniert das. Aber ich glaube, dass, weil wenn der dann auf einmal bei uns dann anfängt, gut zu spielen, das ist natürlich, wie gesagt, das ist diese 2020er Draftklasse, wo ich dann sage, ja, boah, ich habe den wirklich sehr, sehr gemocht und ich hatte ihn höher als, also für mich war das damals fast schon Stil. Sieht natürlich, der Take sieht natürlich jetzt ein bisschen schlecht aus, den an 11 als Stil zu bezeichnen, weil er ein Bust ist nach dem aktuellen Stand, das muss man einfach leider so sagen. Aber das war die einzige appealing Option für mich auf Tackle-Position tatsächlich. Ansonsten würde ich mich da überraschen lassen, aber die Namen wollte ich zumindest nennen. Und auf Center habe ich auch noch einen anderen Spieler. Da konnte ich nicht aus meiner College-Zeit raus, aber die Dallas Cowboys haben eben einen Spieler, der Free Agent wird. Ja, PFF rankt ihn mit 3 Jahren, 21 Millionen, 7 Millionen pro Jahr. Natürlich Tyler Biadic. Die vierte Runde 2020, ich weiß noch mich und meine Reaktion. So, was? Wieso haben wir den nicht gedraftet? Oh mein Gott, richtiger Stil in Runde 4. Und ich würde immer noch sagen, dass das in Runde 4 ein Stil war. Super, super, hat von Anfang gespielt, hat in Wisconsin viel gespielt, hat bei den Cowboys jetzt viel gespielt, ein super solider Center. Ja, das wären die Optionen, wenn wir Connor Williams tatsächlich nicht re-signen, wäre Tyler Biadic dort meine zweite Option, wenn wir das ganze Risiko nicht in den Draft schleppen wollen, sondern vorher schon was gemacht haben wollen.
Ja, der ist bei mir hier auf meinem kleinen Notizblock mit Gold umkreist und das sind immer die, die ich mir nicht traue zu sagen.
So, nämlich. Gut, ich meine, es ist mein College, ja, dementsprechend, ich musste ihn nennen. Ist auch der einzige Spieler, den ich aus alten Wisconsin-Zeiten jetzt da drauf habe. Ja, aber ich, wie gesagt, das ist halt ein Spieler, wo ich sage, Tyler Biadic und Connor Williams. Ich würde beiden tatsächlich auch so einen 4-Jahres-Deal geben. Einfach, weil beide 26, 27 sind in dieser Saison, dann bis Anfang 30 spielen. Aber du hast einen Keystone deiner Line gefixt im Center.
Aber glaubst du, dass Connor Williams nach den beiden Jahren nochmal einen Guard-Vertrag unterschreibt?
Ja, PFF, also, der war jetzt verletzt.
Ja,
das wird ein bisschen runterziehen, ja. Natürlich muss man sagen, dass die PFF-Geschichte natürlich und Spotrac auch das noch nicht, ihre Datenbank nicht dahingehend analysiert oder geupdatet hat. Es gab jetzt so die ersten Quarterback-Geschichten, wo diese neue Zahl auf jeden Fall Wirkung gezeigt hat. Wir haben vorhin über Tua diese 4 Jahre 220 Millionen gesprochen. Das ist eben nachdem die News rauskam. Aber ja, also das muss man einfach sagen. Ich glaube auch, dass Connor Williams, ja, ich glaube, also vom Gefühl her könnte er mehr verlangen. Ich frage mich, also PFF rankt ihn ja bei 7,5 Millionen, was ich spannend finde, weil Andrew James von den Las Vegas Raiders und wird bei 9 Millionen pro Jahr gesehen und Lloyd Cushenberry von den Broncos bei fast 15 Millionen pro Jahr. Und mir da, was? Connor Williams kostet die Hälfte? So, hä? Finde ich wild, aber meine Tendenzen bei solchen Sachen sind tatsächlich, ich habe letztes Jahr sehr, 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 sehr skeptisch auf diese Zahlen reagiert. Ich habe sie im Nachhinein mir angeschaut und sie waren bei einigen Leuten oder bei nicht wenigen Leuten sehr, sehr nah dran. Das waren sehr, 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 sehr gute Annäherungsgeschichten. Wie gesagt, ich glaube auch, dass er eigentlich mehr kriegen sollte, aber wie gesagt, Kreuzbandriss. Und ja, da muss man einfach schauen. Deswegen, ich glaube, also wie gesagt, Punkt ist, ich glaube, der würde eigentlich mehr verdienen. Ich weiß nicht, warum er so niedrig gerankt ist, aber dafür sind mir die Metriken einfach nicht bekannt. Für 7,5 Millionen würde ich aber Connor Williams auf jeden Fall für 4 Jahre unter Vertrag nehmen. 4 Jahre 30 Millionen wäre für mich ein super fairer Deal.
Sofort, ja.
Gut, hast du noch irgendwen auf Tackle?
Nee, da war Jonah Williams tatsächlich den ich so als meine Guard-Tackle-Alternative aufgeschrieben
habe. Okay, gut. Dann kommen wir zu der Defense. Da habe ich einige Spieler tatsächlich genannt. Bis auf Defensive Tackle habe ich tatsächlich alle Geschichten soweit durch, weil Defensive Tackle ist halt, weiß ich nicht, da konnte ich mich irgendwie noch nicht so ganz mit anfreunden, mit dieser ganzen Geschichte. Da hatte ich aber auch überhaupt keine Idee, wen wir dort signen sollen, weil Chris Jones ist ein bisschen unrealistisch, würde ich behaupten. Es gibt natürlich Spieler im hinteren Bereich und ich glaube tatsächlich so Maurice Hurst zum Beispiel oder vielleicht auch Jevon Kinlaw. Das sind so Spieler, die man dort nennen kann, aber ich muss sagen, ich fand da niemanden spannend und ich habe mir sowohl als auf Edge, ich habe erst Edge gemacht und dann bin ich als letztes bei den Defensive Tackle hängen gebracht und ich dachte mir so, weißt du was? Ich glaube, Defensive Tackle ist halt einfach ein Spieler oder eine Position, wo die Dolphins auch irgendeinen alten Veteran holen werden. Ich glaube, Defensive End und Defensive Tackle sind Sachen, Christian Wilkins müssen wir jetzt mal abwarten, was da passiert. Ich glaube, das sind aber beides Positionen, wo die Dolphins später erst aktiv werden. Und ich hoffe, dass wir Andrew Van Ginkel natürlich wieder unter Vertrag nehmen. Ganz uneigennützig natürlich. Aber fangen wir doch mal bei den Interior Defensive Linemen an. Ich habe jetzt 2, 3 Namen in den Raum geworfen, aber Tito, hast du dort Spieler, wo du sagst, boah, Defense zu gut?
Jevon Kinlaw habe ich mir auch aufgeschrieben tatsächlich, aber für mich, bei mir oben steht Prio 1 ist Wilkins und auch Davis resign. Also wenn das irgendwie geht, brauchen wir uns nicht woanders umgucken. Das ist für mich tatsächlich Prio 1 und 2 auch Davis behalten. Ansonsten, ja, ich würde ihn behalten.
Absolut. Ich würde wahrscheinlich noch mehr irgendwie einen Undrafted Free Agent eher reinholen und Piri dafür spielen lassen.
Also ich fand, gut, es kommt aufs Geld an, aber dafür fand ich es dann am Ende doch okay und ich würde ihn gerne behalten. Doch.
Okay, noch fair.
Ja. Ich habe mir noch den einen großen Namen aufgeschrieben, falls man mit Wilkins es zu weit doch nicht hinkriegt, aber man was Gutes haben will, wäre DJ Reader. Der ist dann vielleicht so 6-7 Millionen billiger als Chris Wilkins ungefähr, vielleicht so. Das wäre der eine große Name. Ob der wirklich Free Agent wird bei den Bengals, ist natürlich was anderes. Genau, Jevon Kinlaw und noch Sebastian Joseph Day habe ich mir noch aufgeschrieben. Das ist ja vielleicht so die Kategorie, die du meintest mit Veterans, zweite Reihe.
100%. Ja. Also das ist eben, ich glaube, die Dolphins werden, gerade auf Edge gibt's aber viele Spieler, die jetzt so ein gewisses Alter erreicht haben. Da kommen wir gleich zu. Aber bei Defensive Tackle ist es nicht anders. Und ja, also ich tue mich da auch schwer, weil unser neuer DC Weaver, der war ja D-Line-Coach. Der kann halt aus Spielern auf einmal irgendwas rausholen. Ich kann mir super vorstellen, dass wir da ganz, ganz kuriose, also in Anführungsstrichen kuriose Signings haben, wo wir nie dran gedacht haben und die auf einmal richtig durch die Decke gehen. Ja. Wenn ich zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Edge gehen, weil wir jetzt haben, Defensive Tackle haben wir gesprochen, natürlich würde ich Andrew Van Ginkel resignen und für die 2 Jahre 13 Millionen, die PFF sagt, direkt. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich glaube, dass der Markt für Andrew Van Ginkel größer ist, denke ich, dass er größer ist, als er wirklich ist. Weil ich einfach riesen Fan von ihm bin und die Dolphins-Szene natürlich auch riesen Fan irgendwie geworden ist in dieser Saison. Und ja, da müssen wir mal schauen, ob er vom Typ her überhaupt jemand ist, der in das Scheme von Viva reinpasst. Er ist mehr einsetzbar, aber da müsste man dann auch mal schauen. Ein Spieler, der immer mal wieder rumirrt, auch bei einem oder anderen Dolphins Kolumnist oder so, wie man das schreiben möchte oder beschreiben möchte, Josh Uche, den würde ich tatsächlich nicht so direkt bei uns unter Vertrag nehmen. Einen anderen Spieler, den ich appealing finde, der eigentlich wahrscheinlich auf ganz, ganz wenigen Zettel stehen wird, das wäre aber Anthony Jennings, der jetzt bei den New England Patriots gespielt hat. Der wurde 2020 von den Patriots gedraftet in Runde 3. Nie irgendwie was Großartiges gewesen, aber das ist tatsächlich so ein Spieler, er oder GJ Wonnum, die beide dann mit 26 bzw. 27 Jahren in die Saison starten, die nie für großes Aufsehen gesorgt haben, aber mit dem Coach vielleicht explodieren können. Das ist die Kategorie, die ich gerade meine. Dazu, und da habe ich jetzt einige Namen aufgeschrieben, seht es mir nach, dass ich nicht auf die einzelnen Spiele eingehe, weil es sind 5 und ein Special Player. Calais Campbell, Brandon Graham, DeNico Autry, Leo Floyd und Kyle Verneuil. Alle jetzt so, oh, Rico, Kyle Verneuil. Ja, Kyle Verneuil war letztes Jahr bei den Ravens. Leute, daher die Verbindung. Ja? Und ein anderer Spieler, Thilo darf natürlich gerne raten, der hat letztes Jahr auch bei den Ravens gespielt und wird jetzt Free Agent. Auf den würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen.
Ja. Nee, den wollen wir nicht.
Doch. Hallo, ja. Jeder will Jadeveon Clowney bei uns.
Der will doch wieder seine 12, 13 Millionen haben.
Na, Ivo. Ivo. Der ist froh, jetzt mit seinem Coach wieder spielen zu dürfen, der ihn groß gemacht hat jetzt bei den Ravens wieder.
Aber der unterschreibt nicht vor August, das bringt uns jetzt nichts.
Das ist aber das Geld, was wir dann kriegen.
Ja, da hast du recht.
Also, das ist doch.
Aber das brauchen wir ja für Connor Williams.
Oh, außerdem, Jadeveon Clowney hat letztes Jahr für 4,5 Millionen gespielt.
Ehrlich? Aber nicht ja. Das war aber nur das Base Salary. Der hat mit Incentives und so kam der, glaube ich,
nein. 8,9. Nein. Das war mit Incentives. 2 Millionen Incentives. 1, der hatte eine Base Salary von 1,16. Krass. Einen Signing Bonus von 1. Der hat vorher
dann habe ich nichts gesagt.
Der hat bei den Browns 2021 für 7,5. Dann, da hat er gut gespielt. Im zweiten Jahr hatte er dann 9,8 Millionen. Also, ich sag mal so, ja, PFF projected ihm 9 Millionen. Vielleicht kriegen wir da einen kleinen Rabatt, weil wegen Coach und wegen der guten Cafeteria und wegen den Einkommensteuergeschichten. Aber ich werde erst aufhören, dafür zu routen, bis
die Karriere zu Ende ist.
Richtig. Genau. Also das waren die Spieler, die ich auf Edge habe. Und wie gesagt, da bin ich tatsächlich einer dieser Fans, die sagen, yo, älterer Spieler, der in der Rotation arbeitet und nochmal Erfahrung an jüngere Spieler abgeben kann, gerade für Chubb und für Phillips. Für Phillips noch mehr. Chubb ist ja auch schon ein bisschen älter, beziehungsweise erfahrener, länger in der Liga. Genau. Das wäre mein Approach da. Wie Bei wem bist du? Wie siehst du das?
Ich hätte noch Carl Lawson auf dem Zettel.
Mhm.
Das war ja so eine riesen Versprechung, als er damals von den Bengals zu den Jets gegangen ist, dann verletzt irgendwie, kam jetzt nicht rein. Vielleicht ist das so einer, der so einen AVG-Weg machen kann. Weil ich bin da nicht so optimistisch wie du, weil ich glaube, AVG wird nach dem Jahr einfach abkassieren können, hat er sich dann verdient, und den wird irgendwer massiv überbezahlen, glaube ich. Also Carl Lawson, und wenn es irgendwie so dann mehr das ältere Regal sein soll, wo man nicht weiß, wie viel man noch an ihm hat, was ein größerer Name ist, dann wäre es Marcus Davenport, den ich mir aufgeschrieben habe. Aber dann bin ich dann fast eher bei Clowney, wenn du sagst, der spielt für 5 Millionen oder 4 oder noch weniger. Dann hast du mich überzeugt.
Letzte Saison hat er es gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie es diese Saison wird. Cool. Dann würde ich sagen, haben wir die Defensive Player abgehakt. Für euch da draußen, wenn ihr Spieler habt, zu denen ihr eine Meinung haben wollt.
Aber schreibt wollen uns wir das nicht noch die anderen Positionen so ein bisschen?
Ja, das ja, wollen wir. Ich will das nur zwischendurch mal gesagt haben, weil am Ende ist das so, wenn ich das am Ende sage, hört es vielleicht der ein oder andere nicht und denkt so, okay, habe ich gehört, fertig. Aber die haben gar nichts über den und den Spieler gesagt, über den ich aber vielleicht auf meiner Liste habe. Wenn ihr Spieler habt, wo ihr sagt, boah, könnt ihr da nicht mal was drüber, so irgendwie einen Spieler, den keiner auf dem Schirm hat, oder wo ihr sagt, boah, der würde vielleicht etwas mehr kosten, aber haut uns das gerne rein. Haut uns Kommentare sonst wo rein. Wir tragen das zusammen und dann werden wir natürlich über diese Spieler sprechen. Wir sprechen jetzt über Linebacker. Thilo, willst du da anfangen?
Genau, da vielleicht auch der erste Einwand. Das ist schön, dass du das gesagt hast. Wir arbeiten ja, glaube ich, mit dieser Spotrac-PFF-Liste.
Mhm.
Und in der taucht schon Jerome Baker als Free Agent auf. Das macht mich stutzig. Entweder macht Spotrac-PFF da einen Fehler oder wir haben alle was nicht mitbekommen, was noch gar nicht bekannt ist. Der taucht hier auf jeden Fall schon auf, Jerome Baker. Deswegen vielleicht, wenn wir irgendwelche Namen hier auftun, die gar nicht Free Agent sind, dann liegt das daran, dass diese Liste falsch ist. Das wollte ich mir einmal nur sagen. Oder?
Nee, aber ich bin da auch schon mal drüber gestolpert. Ja. Der gediente Hörer oder die gediente Hörerin wird es wissen. Ich weiß nicht, irgendwas ist bei Spotrac da in der Datenbank falsch. Und die ändern das einfach nicht. Weil, wenn man auf Jerome Baker geht, genau. Er steht in der Liste drin bei den Dolphins, aber er steht auch als Free Agent drin. Also das ist eine ganz kuriose Sache. Wie gesagt, ich glaube, dass das ein Spieler ist, wo wir vielleicht damit rechnen können, dass der getradet wird. Für ich weiß nicht was. Nicht viel, aber das kann ich mir vorstellen. Der hat zwar einen relativ teuren, also Cap-Spacing wären 9,8 Millionen. Ich weiß nicht, ob man nicht dafür auch einen Spieler bekommt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht post-June den einen oder anderen gibt, der ihn gewillt ist aufzunehmen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Baker ist einer der Spieler, wo wir vielleicht cutten, wo wir aber auch vielleicht irgendwo nochmal die Möglichkeit sehen, einen Late-Round-Pick zu bekommen.
Ich habe tatsächlich meine Projection damit gemacht, dass Baker raus ist. Deswegen habe ich auch etwas größere Namen mir rausgesucht, weil ich wirklich damit rechne, dass Baker für den Vertrag nicht bei uns spielt. Und David Long und Tindall, das ist ein bisschen dünn. Gut, wir haben noch Riley, aber ich habe drei Namen, wo ich alle drei Namen völlig falsch aussprechen werde. Das nehmt mir bitte nach. Also ich habe einmal von den Titans Azeez Al-Shaair mir aufgeschrieben. Der kam von den 49ers, war bei den 49ers immer so Linebacker Nummer 3. Hat sich jetzt bei den Titans eigentlich ganz gut gemacht. Und wäre vielleicht so mit David Long der Anker, den wir da auf Linebacker brauchen. Das ist nicht so super fancy, aber ich glaube völlig ausreichend. Ansonsten wäre es noch vielleicht ein Regal höher und vom Namen auch viel cooler, wäre von den Browns Simone Takitaki. Ob wir den kriegen, weiß ich nicht. Das wäre eine junge Alternative, die ich da auch ganz charmant finden würde, weil ich glaube, wir haben auf Linebacker gemerkt, dass da auch was passieren muss. Also irgendwie der allgemeine Tenor war, dass David Long, naja, sag ich mal, nicht die Erwartungen erfüllt hat. Ich fand das eigentlich gut, was David Long gespielt hat. Deswegen würde ich da auch gar nicht rangehen. Aber neben ihm muss halt einer sein, der das kann. Und der dritte Name wäre von den Panthers Frankie Louvu oder Louvu, ich weiß es nicht. Da bin ich allerdings ein bisschen skeptischer, weil ich glaube, der wird nach der Saison wahrscheinlich zu viel bekommen und das wird nicht drin sein. Ansonsten, der größte Name, den ich hier mal wirklich aufgeschrieben habe, und ich weiß nicht, wie viel er noch verdienen will, aber nach dem letzten Jahr könnte ich mir vorstellen, dass es auch runtergeht, wäre tatsächlich ein, wie heißt er jetzt mittlerweile, ist es Darius Leonard, Shaquille Leonard, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ich glaube, wir wissen, um wen es geht. Wenn man da wirklich all in geht, wäre das natürlich der Splashy-Name. Wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Wir brauchen aber für Baker einen Ersatz, wenn wir ihn cutten, weil ich glaube, er wird nicht unter den 10 Millionen spielen. Und ansonsten sind das viele Spieler für die zweite Reihe. Ich habe jetzt tatsächlich erstmal geguckt, was machen wir, wenn Baker getradet oder gecuttet wird. Dann wären die ersten drei so Namen, die ich sehr charmant finden würde. Ich muss aber auch zugestehen, ich habe noch nicht so ganz die Idee, was wir da defensiv zu erwarten haben. So 100% habe ich das noch nicht. Deswegen kann ich nicht ganz sagen, ob die vom Typ Linebacker überhaupt in unser neues System passen würden. Das sind tatsächlich jetzt einfach mehr so Namen vom Bauchgefühl raus. Ich weiß nicht, ob du schon weiter bist oder ob die Spieler dir überhaupt vom Spielstil was sagen. Das sind jetzt auch alles Teams, die wir nicht so intensiv verfolgen wahrscheinlich.
Wie, du verfolgst nicht jedes Team? Was ist denn los, Thilo?
Ja, die Browns finde ich wegen dem Quarterback unsympathisch, kann ich sagen. Die Panthers waren nicht so attraktiv und die Titans sind halt für mich das typische Team der NFL, was für Langeweile steht.
Nice. ja, gut. Wie gesagt, ich habe tatsächlich bei der Defense jetzt auch weniger auf Spielstil geachtet. Da habe ich überhaupt nicht mir irgendwelche Fragen gestellt, weil wir wissen nicht, was wir bekommen. So, ich kann natürlich mir jetzt irgendwelche total skurrilen Sachen und oh, der könnte dies und jenes, kann ich machen. Aber am Ende fand ich die Namen spannender und überlegt so, okay, ja, das könnte ich mir gut vorstellen bei den Dolphins. Aber du hast es ja schon gesagt, wir wissen gar nicht, was uns erwartet. Wir wissen gar nicht, was unser Defensive Coordinator genau von den Spielern verlangt, welches Scheme. Ja, es wird vielleicht ähnlich wie in Baltimore sein, aber es wird auch andere Elemente drin haben. Und gerade auf Linebacker heißt andere Elemente. Das kann von ganz, weiß ich nicht was, bis ganz, ganz andere Seite sein. Gerade Linebacker kannst du so verschieden einsetzen, fast wie Safety. Deswegen habe ich bei Safety nämlich auch so ein bisschen durch die Bank durch. Und ich könnte nicht mal mehr sagen, ob wir Zone oder Man Defense spielen. Keine Ahnung. Ich denke, wir werden eine 4-3-Front spielen. Aber wie die dann aussieht, keine Ahnung. Dementsprechend ist das was Scheme-related. Kann man, also, ich, wie gesagt, ich habe bei dem einen oder anderen Spieler mal reingeschaut. Wie gesagt, Kyle Fanoi und Jadeveon Clowney haben bei den Ravens gespielt. Dementsprechend habe ich da auch nachher auf Safety noch einen Spieler, der auch bei den Ravens gespielt hat. Was ich tatsächlich interessant fand an Spielern, ich war die ganze Saison schon so ein bisschen Fan von der KC-Defense und tatsächlich habe ich einfach die ersten beiden bei mir sind, die beide Linebacker von den Kansas City Chiefs. Willie Gay, ich bin einfach Fan. Ich dachte so, okay, der wird mindestens 8-9 Millionen verdienen und wahrscheinlich denkt sich jeder, Alter, Rico, hast du überhaupt ein Chiefs-Spiel geguckt? Ja, mindestens zwei. Weil ich zweimal gegen die Dolphins gespielt habe, aber auch sonst habe ich das. Ich weiß nicht, warum der nur mit einem One-Year-Prove-It-Deal für 3,75 Millionen gesehen wird. Ganz komisch. Fände ich aber, also das ist tatsächlich ein Spieler, wenn wir den für 3,75 Millionen bekommen, wäre ich sofort. Drew Tranquill wäre der andere, der ist halt schon 29 dann in der Saison. Und den projected man auf 6,7, also 2 Jahre 6,75, das hieße 3,5 Millionen pro Jahr. Wäre auch so in der Richtung. Das sind die Spieler, die ich dort habe. One-Year-Player projected Jordan Hicks von den Vikings. Das wäre definitiv nur ein One-Year-Player. Nichts anderes. Weil einfach aufgrund des Alters, da machst du keine 3-Jahres-Verträge mehr. Und der andere Spieler, da könnte man über einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag, und das ist aber einfach nur, weil ich den einfach seit 2017 auch gut finde und irgendwie auch im Draft damals riesen Fan von ihm war. Und das ist halt, seht es mir nach. Kann mich da auch nicht losmachen, wenn ich einen Spieler selbst 2017 noch weiß, wie gut ich den fand. Dann werde ich den jetzt auch mit 29 Jahren noch zu den Dolphins lotsen wollen. Auch wenn das vielleicht nicht die Transition gut stattgefunden hat. Aber trotzdem bin ich dann so, boah, nee, lass uns versuchen. Ich rede hier von Zach Cunningham, der bei den Eagles jetzt zuletzt gespielt hat, war 2017 ein Second-Round-Pick und hat tatsächlich wird für unter 3 Millionen geschätzt seitens Spotrac PFF. Und das wären so die Spieler, die mir dort auffallen, weil dort habe ich halt auch, wie gesagt, 4 Spiele aufgeschrieben. Und allgemein in der Defense habe ich viel mehr Spieler aufgeschrieben, weil ich da überhaupt keine Idee habe, in welche Richtung es gehen soll. Und bei der Offense habe ich eine relativ klare Idee, dies und das. Da gibt's vielleicht die eine oder andere Nuance, über die wir auch schon gesprochen haben. Big Body Receiver oder nicht. Über ein Tight End abdecken oder nicht. Aber bei der Defense, ich schwere total im Vakuum. Total. Und dementsprechend sind da einfach viele Spieler, die wir euch jetzt gerade vielleicht aus einem Kopf klatschen. Guckt euch die gerne alle selber an und sagt uns, hey, boah, den Spieler finde ich cool, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Haut es uns gerne rein. Also da, gerade für die Defense, oder wenn ihr meint, boah, so spielt die Defense und oder ihr habt die Idee für die Defense, sagt es uns einfach, ihr könnt natürlich auch gerne in den Podcast kommen und euch darüber auslassen. Sehr, sehr gerne sogar. Genau. Das wären meine Spieler für die Linebacker-Position. Ich weiß, das ist natürlich, sind alles Weltklasse-Spieler, deswegen bist du sprachlos.
Ja, ja.
Gibt es einen Spieler, wo du sagst, ja, fände ich okay oder fände ich gut?
Ach, ja,
du kannst auch Nein sagen.
Nein, du hast es ja völlig gesagt und ich ja auch schon. Ich habe einfach kein Gefühl, was wir spielen. Deswegen weiß ich nicht, was für ein Typ wir suchen. Und das ist so richtig Nebelstochern, gerade auf Linebacker. Das ist ja einfach nicht die Position, die man, also mir geht es so beim Spiel, nicht als erstes auf dem Zettel habe. Deswegen fällt auch einem die Analyse so ein bisschen schwierig von Spielern. Das ist so ein bisschen Recency Bias und boah, also Linebacker, ja, das ist einfach, da wird man nicht so richtig warm mit. Von daher, da würde ich sagen, wir warten mal ab. Da habe ich, glaube ich, zu Cornerback und zu Safeties gleich tatsächlich eine stärkere Meinung.
Ja, mit was möchtest du denn weitermachen?
Lass uns mal mit Cornerback weitermachen, dass wir dann von hinten nach vorne weitergehen. Erstmal eine Frage an dich. Würdest du sagen, weil wir jetzt Howard verloren haben, müssen wir wieder so eine Nummer 2 haben? So eine richtig starke Nummer 2? Klar, es ist schön, sie zu haben, aber ist das für uns elementar oder könnte man das auch anderweitig beziehungsweise in ein Regal tiefer auffangen? Da bin ich nämlich schon in meiner Überlegung so ein bisschen, bin ich am Haken gewesen, ob wir Howard so ersetzen müssen, wie man sich vielleicht wünschen würde.
Ich glaube nicht, dass wir direkt da auf der Suche sind, weil ich glaube, dass wir einen Cornerback noch haben mit Cam Smith, der durchaus den Shot verdient hat, Outside Corner mal zu spielen. Also dementsprechend bin ich dort auch Low Budget gegangen. Also ja. Was heißt Low Budget? Also ne, ich bin nicht über 10 Millionen gegangen. Ich bin sogar nicht mal über 5 Millionen nach den Projections gegangen pro Jahr. Ich glaube, dass wir gute Stücke brauchen, also Rotational Player und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir mit Cam Smith immer noch einen wahnsinnig guten Spieler auf der Bank haben, der einfach nicht ins System von Vic Fangio gepasst hat. Und vielleicht irre ich mich, vielleicht sieht das in einem Jahr so aus, als wenn ich der größte Depp wäre. Aber deswegen würde ich sagen, nee, da wird so nichts passieren. Und ich glaube, das ist so eine Position, wo die Dolphins dann eher was ausprobieren werden.
Dann werf ich dir mal einen Namen hin. Ausprobieren, plus wir haben jetzt einen Coach in unserem Coaching-Tree, der den Spieler kennt, Jeff Okuda.
Ja, nice. Also, wie gesagt, Jeff Okuda ist natürlich einer dieser gescheiterten Spieler sozusagen, weil mega viel Hype bekommen und das hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Aber Jeff Okuda wäre ein Spieler, wo ich sage, ja, lass uns den ausprobieren. Lass uns das einfach mal testen. Wäre ein Spieler, wo ich sage, yo, bisschen risky, würde ich, den darfst du natürlich nicht als deinen Day One Starter sehen.
Ja.
Aber als Möglichkeit, als Option, wenn, da musst du dir wirklich sicher, also na, sicher kannst du nicht sein, aber es ist schon arg risky. Also da ist wirklich so, da ist der Proven Record einfach auch sehr, sehr dünn. Und da müsste man dann einfach mal schauen, wie genau es ausschaut.
Dann noch ein Name, CJ Henderson.
Aber wie teuer soll der denn sein?
Ich bin der Meinung, das ist der gleiche Draft gewesen und der kostet auch nicht mehr als, warte mal, ich mach's kurz auf, 8 Millionen.
Ja, kann man definitiv machen, aber
hat seinen Draft-Stock auch nie so richtig zeigen können, sage ich mal, aber das ist so, das sind spannende Namen für mich, weil man genau, du hast schon gesagt, die hatten da mal ein großes Versprechen gewesen und wenn man da einen von beiden holt und das dann vielleicht mit so ein bisschen Veteran-Power absichert, da habe ich mir aufgeschrieben, Ronald Darby.
Ronald Darby habe ich auf meiner Liste. Ich habe halt Miles Bryant noch, der bei den Patriots gespielt hat jetzt und ein Spieler, der auch vom Namen her immer mal wieder überall rumgegeistert ist, ist Sean Murphy Bunting. Da war ich aber auch Fan von dem Draft, das war 2019, Second Round Pick und genau, also das wären so Spieler, die unter 5 Millionen projected sind für ein, zwei Jahre und dementsprechend auch ins Budget irgendwie gebracht werden könnten, sage ich mal. Also wie gesagt, ich glaube, dass wir dort keine mega splashy Signing haben werden. Aber ja. Ja, so würde ich das beschreiben.
Ich glaube, also ich habe noch einen, dass man den Namen mal gehört hat. Der ist jetzt so ein bisschen in meine Wahrnehmung ein bisschen mehr gekommen in den letzten Jahren. Ich glaube aber, er ist auch zu teuer, aber so teuer ist er doch nicht, wäre von Bengals, jetzt geht's wieder mit dem Namen los, Chidua Awuzie, so ungefähr. Ich weiß nicht genau, wie man ihn, seinen Vornamen ausspricht. Second Round Pick gewesen 2017. Das könnte vielleicht die Absicherung sein, der nicht so teuer ist, aber durchaus Starter-Erfahrung hat, solide Starter-Erfahrung hat, auch noch jung ist. Vielleicht wäre das mit dem Okuda zusammen so ein Mittelweg. Aber ich glaube, das, was wir am Anfang gesagt haben, es steht und fällt alles damit, wie viel Geld am Ende noch über ist, wenn wir wirklich unsere eigenen Free Agents gesigned haben. Ob für sowas überhaupt noch Geld da ist.
Richtig, ja, schauen wir einfach mal, wie es am Ende genau aussieht. Aber damit Cornerback, wie gesagt, auch da, was spielen wir Zone oder Man, das kann ich halt nicht beantworten. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, läuft und wir gehen auf Man Corner. Würde die ganze Sache erstmal um die Hälfte fast reduzieren. Geht jetzt halt leider irgendwo nicht. Ja, Safety. Willst du irgendwen resignen bei Safety?
Also ich würde Elliot am liebsten resignen für das gleiche Geld nochmal, wenn das geht. Würde ich gut finden. Und auch Brandon Jones war dann, nachdem es am Anfang ein bisschen gehakt hat, finde ich eine grundsolide Alternative. Also ich bin fein damit, wenn beide da bleiben. Hätte ich kein Problem mit.
Gut, bin ich absolut bei dir.
Ja, okay. Ja. Ansonsten, einen Spieler habe ich mir aufgeschrieben, den hätte ich im Draft damals schon gerne gehabt, denn der war da noch da. Hast du eine Ahnung? Unserer Draft, da haben wir dann einen anderen Cornerback genommen.
Hilf mir.
Noah Igbinoghene haben wir stattdessen genommen. Der war noch auf dem Board und ging dann zu den Giants.
Ach ja, wie heißt der denn noch?
Vorname fängt so ähnlich an wie von...
Ach ja, komm, jetzt sag schon, ey.
Hey, wir haben McKinney.
Ah ja.
Den hätte ich tatsächlich gerne damals schon gehabt in Draft und den würde ich tatsächlich richtig, richtig gut finden, weil der hat sich nach vielen Problemen bei den Giants und das war dann auch gerade im Defensive Backfield eine Katastrophendefense so ein bisschen, aber er hat sich da gemacht und das würde ich charmant finden, aber allein, weil es einfach von mir damals so ein kleiner Draft-Crush war.
Ja, zu Recht auch.
Ja.
Also ich meine, war auch ein guter Spieler. War jetzt nicht in meinem Budget mit drin, muss ich muss ich gestehen. Ich hatte mir angeguckt, dachte so, ja, cool, aber ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich bei Safety, weil wir aktuell nur einen Safety quasi im Roster haben, bin ich da noch so ein bisschen, also ich würde auch Deshaun Elliott und Brent Jones gerne low resignen. Und dann habe ich drei Spieler tatsächlich, aber vielleicht hast du noch andere Spieler, da möchte ich dir jetzt nicht vorgreifen.
Aber ich glaube, wir sind da zu weit auseinander, weil im Safety bin ich tatsächlich alles ein bisschen hochpreisiger geworden, was deswegen auch wahrscheinlich unrealistisch ist. Ich habe mir aufgeschrieben, weil es so ein schöner Hybrid ist und wir wissen nicht, was da kommt, wäre Jeremy Chinn.
Ja, steht auch auf meiner Liste.
Ja, okay, sehr gut, dann bin ich da vielleicht gar nicht so weit weg. Dann wäre das aus Buffalo Tyler Rapp.
Den habe ich nicht auf meiner Liste, aber wäre natürlich auch sehr intriguing. Ja.
Genau. Und als letztes habe ich noch Jane Mills aufgeschrieben aus New England.
Okay, den habe ich auch nicht. Aber auch eine. Wie gesagt, bei Safety finde ich den Markt tatsächlich spannend. Ja. Weil Safety ist auch nicht so mega krass hochpreisig, wo du sagst, so, oh mein Gott, da könnte man nicht. Da kann man auch ohne schlechtes Gewissen vielleicht ein bisschen höher gehen. Genau. Finde ich spannende Spieler. Bei mir sind es dann noch Darnell Savage von den Packers. Mhm. Der ist ja 2019 in der ersten Runde gegangen. Der für 2 Millionen für 10 Jahre, sondern 2 Jahre für 10 Millionen so im Raum steht. Und der andere Spieler, der noch ein bisschen mehr wäre und der jetzt bei den Ravens gespielt hat letzte Saison, wäre Geno Stone. 7. Rundenpick aus dem Jahr 2020, wird bei 2 Jahre 13 Millionen projected. Geno wäre für mich tatsächlich, erkennt den Coach. Und wenn es da eine Verknüpfung gibt, wäre Geno Stone tatsächlich, ich habe den wirklich gemocht, aber ich mochte diese Ravens Defense allgemein einfach auch sehr, sehr gerne. Und dementsprechend, wäre das noch ein Spieler, ist auch erst 25. Ich meine, Jeremy Chinn ist 26 in der Saison und Darnell Savage sind 27. Also das sind alle Spieler, die jetzt in diesem Bereich kommen. So bei Safety und Corner würde ich sagen, ab 30 ist auf jeden Fall gefährlich. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen mit Xavien Howard. Ja, das wurde ja auch dann erst so mit 30 so wirklich, boah, ja, jetzt ist so die Luft raus. Schauen wir mal. Aber das wären Spieler auf Safety, die ich mir für die Dolphins sehr, sehr gut vorstellen könnte, neben Jevon Holland.
Auf jeden Fall, ja. Also du hast wirklich gut gesagt, auf Safety kann man so viel Value mitnehmen für Spieler, die dann eigentlich überraschenderweise in Anführungsstrichen wenig verdienen. Da wird einiges gehen. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass Elliott und Jones gar nicht so teuer sind, dass man die mit runterkriegen könnte, wenn man wirklich will.
Ja, das auf jeden Fall. Also auf Safety, ich glaube, das ist die wenigst große Problemstelle, auch wenn wir dort natürlich gewisse Sachen fehlen, beziehungsweise eine Anzahl an Spielern einfach fehlen. Aber Safety ist einfach eine Position, die nicht so teuer bezahlt wird. Dementsprechend, es ist natürlich für andere Vereine oder andere Teams dann auch einfacher, dort wen zu holen, aber ich glaube, dass die Dolphins dort aktiv werden sollten und auch aktiv werden. Ja. Meiner Meinung nach.
Ja.
Genau. So, da haben wir zumindest jetzt mal, ich glaube, jede Position abgehakt. Wir könnten natürlich noch über Panther sprechen, aber ich glaube, da sind wir eher so als Undrafted Free Agent bei, habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Über Panther zu sprechen ist auch schwierig, sag ich mal, ne?
Weil die Chiefs haben doch, wie heißt der, Tommy Townsend, glaube ich, entlassen, ne?
Ja.
Das ist ja auch zumindest ein schöner Name.
Ja, schöner Name. Ja. Wir seien nur noch nach schönen Namen. Wie gesagt, da bin ich.
Ja, Thomas Morstead ist auch wieder Free Agent bei den Jets, den fand ich, also gut, da hast du völlig recht, das ist so unfassbar Stechen im Nebel und wahrscheinlich kommt da wirklich tatsächlich dann ein Free Agent irgendwie oder ein Undrafted Rookie bei rum.
Ja, das denke ich auch. Und da muss man einfach mal schauen, wie es genau aussieht. Und wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich, erwartet nicht, dass die Dolphins irgendwelche großen Signings machen. Ich glaube, wenn große Signings kommen, dann sind es Spieler, die wir wieder unter Vertrag nehmen. Ich glaube, nichts anderes ist das. Und ja, was darüber hinaus passiert, ja, ist schwierig zu sagen. Weil, ja, wie gesagt, wir wissen nicht, wo die Dolphins hinwollen. Offensiv wissen wir, dass wir dort sehr kreativ sind. Ja, wir wissen, was der Stamm dieser Offense ist. Wir wissen aber einfach überhaupt nicht, was die Defense macht. Dementsprechend ist es gerade von der Defense-Seite sehr, sehr viele Namen, die wir uns vorstellen können, aber die natürlich sehr, sehr, ja, ungenau. Wir haben eine sehr, sehr große Unschärfe in dem Thema Defense, um es jetzt nochmal betont zu haben. Gut. Das waren dann unsere Free Agents. Wenn es Free Agents gibt, und mir fällt gerade ein, hatte Tobias uns nicht angekündigt, dass er uns eine Liste schickt?
Er hat es angeboten, würde ich sagen.
Ach so. Ja, okay, dann hat er uns das angeboten. Wir haben das Angebot nicht angenommen. Dann ist es unsere Schuld. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr Spieler habt, die ihr bei den Dolphins sehen wollt und unsere Meinung dazu hören wollt oder allgemein Fragen habt, wie sollen die Dolphins mit dem Roster umgehen oder dies oder jenes, haut es uns einfach rein, schreibt uns, sendet Rauchzeichen, was auch immer. Wir sind auf jeden Fall da sehr offen und diskutieren natürlich sehr gerne über alles Mögliche. Ansonsten, wie gesagt, es ist Combine, dort ja, wird viel erzählt. Ich weiß nicht, Thilo, ob du es schon gesehen hast. Tom Brady läuft mit 46 einen schnelleren 40-Yard-Dash als mit 22, damals beim Combine. Ich habe nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Weil der Typ ist halt einfach fit, ja. Und dementsprechend schauen wir mal, dann sehen wir schon. Super! Thilo, gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
Nein. Der letzte Aufruf nochmal an EA. Wir brauchen ein NFL-Manager-Spiel.
Das, ja, bitte.
Ist unabdingbar.
Bitte. Ja. Ja, damit ich mir im Player-Editor Dan Marino in der heutigen Zeit basteln kann.
Das,
und damit.
Das gefaked. Das darf man nicht.
Hallo? Nee. Ich möchte, dass dieser Mann seinen Ring bekommt.
Aber da musst du jetzt auch sagen, welcher Fußballmanager der beste war.
Welcher Fußballmanager war der? Ich glaube 2012. Ich glaube 2012, das war ein richtiger Banger, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber Fußballmanager habe ich tatsächlich sehr, sehr viel gezockt, tatsächlich.
Ich auch.
Aber ich müsste echt mal. Gibt's hier irgendwo. Ach Mann. Ich dachte, jetzt gibt's hier so ein cooles. Es muss auf jeden Fall irgendwie in den Zehnern gewesen sein, glaube ich. Es gab, also, so die Anfänge waren schon ganz cool. So 2004 damals oder so.
Das sind ja nicht die Anfänge.
Ja, da, ich sag mal, wo das so ein bisschen, ich weiß, es gab auch schon ich weiß gar nicht wann, 98 oder so. Ich weiß gar nicht mehr, welcher genau, da der erste von, den ich gespielt habe, aber ich kann es gerade tatsächlich nicht sagen, welcher der Beste war. Da triffst du mich jetzt, weil ich muss mir wahrscheinlich die Cover noch mal angucken, dann kann ich so am besten sagen, dann noch mal in Game gucken, wo wie was. Aber es könnte auch 14 gewesen sein. Ich weiß es nicht. Aber in die Richtung geht's vermutlich bei mir. Aber du musst einen absoluten Favoriten haben.
Absolut, keine okay. Diskussion, 2001.
Ah, okay.
Das ist auch nicht mal knapp. Also 2001 war super. Dann regelmäßig mit Hannover 96 in der Zweitliga angefangen.
Okay.
Mit ein bisschen Geld konnte man sich den damaligen, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, 16-jährigen Michael Frossell von Chelsea holen. Ja, mit Stärke 59. Der wurde dann später irgendwann bis 84. Das war ein Gamechanger.
Wow. Ich liebe alles daran, muss ich sagen. Ey. Nee, das, oh. Ja, aber nee. Also, da habe ich dann die...
Iker Casillas konnte man auch noch als 17-Jährigen von Real holen als Torwart. Der war auch günstig. Der ging dann ein bisschen die 90er hoch. Das sind so die Tricks gewesen.
Ja, das ist tatsächlich das, was man immer gemacht hat. Ne? Ja. So dann nochmal, mal geguckt, so wer, wo, wie, was. Aber ja, am Ende lief es immer so, dass man am Ende sehr, sehr viel Geld hatte.
Ja.
Und sehr, sehr oft viele Titel gewonnen hat. Und dann, ja, war das irgendwann, hat man das einfach weitergespielt um des Spiels willen, tatsächlich. War auf jeden Fall der, ja, nice. ja. Das Schöne ist ja, ne, so, ich bin ja so ein bisschen am Game auch. Und ich muss sagen, jetzt erinnert mich das so, boah, das waren noch Spiele, die haben einfach so auf Anhieb irgendwie Spaß gemacht. Du musstest dir über nicht so viele Sachen Gedanken machen. Und dann packst du dieses Jahr so ein Spiel an, oder letztes Jahr war es ja schon, wie Diablo 4, und du wirst einfach gnadenlos ins Gesicht geschlagen, wenn du im Endgame steckst und denkst so, ja, geil. Blizzard, danke. da gibt's ein cooles Video zu Blizzard. Jules hat da ein Video gemacht, 32 Jahre Blizzard. Wer sich das angucken will, gerne. Wow. Wir können auch einfach einen Gaming-Podcast machen. ja, genau. Also das war eine große Enttäuschung. Aber Fußballmanager war immer eine geile Sache. Es kommt tatsächlich jetzt auch für nächstes Jahr, glaube ich, oder für kommende Saison, der kommt wieder College Football raus. Also von EA. Das kann man dann spielen. Auch eine sehr coole Geschichte. Genau. Da habt ihr nochmal ganz andere Tipps bekommen. Verrückt. Was war euer liebstes Fußballmanager-Spiel da draußen? Ja? Beantwortet uns das. Wild. Sehr gut. Aber dann mache ich die Sache jetzt hier rund, ja, bevor wir uns noch ein Thema irgendwie spontan einfallen lassen. Es war auf jeden Fall wieder super spaßig. Und wie gesagt, wenn ihr da draußen Fragen habt, dann fragt uns einfach. Wir sind immer für euch da. Vielleicht gibt es das ein oder andere Zusatzding noch, wenn irgendwie was passiert, versuchen wir natürlich schnell zu reagieren. Ihr kennt das von uns. Und ja, es gibt bis zum Draft auf jeden Fall relativ viele Folgen oder relativ regelmäßige Folgen. Danach gehen wir wieder in so einen kleinen Reset. Auch das haben wir schon gesagt. Nach dem Draft, auch da schon mal ein kleiner Spoiler, haben wir vielleicht wieder wen zu Gast, ja? Der uns mit seiner Expertise auf jeden Fall viel, viel weiter helfen wird als das, was wir könnten. Und das meine ich absolut ernst, weil er einfach ein absoluter Experte auf seinem Gebiet ist. Dazu dann aber mehr. Und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned. And fins up.